Ihr kennt vielleicht den Spaßvogel Martin Sonneborn, früher bei der Titanic. Ihr kennt vielleicht den sehr traurigen Nico Semsroth, der noch nie so viel geweint hat wie in seiner Zeit im EU-Parlament. Und es gibt aber noch einen, so einen Einzelkämpfer, nämlich Damian Böselager. Der sitzt im Europäischen Parlament und schafft es tatsächlich dort, die Großen und Mächtigen aller Länder gegen sich aufzubringen, weil er nämlich für seine Partei Volt ein moderneres, digitaleres, jüngeres, besseres Europa erstreiten will. Wie er dahin gekommen ist, wie er aus einem Nudelrestaurant in New York 2 Jahre später ins EU-Parlament marschiert ist, das erzählt er uns im Mutmach-Podcast und es ist einer der längsten Folgen, die wir je gemacht haben, aber auch eine der mutmachendsten, weil sie für meine alte liebe These steht. Quatschen, reden, meckern, kritisieren ist ja ganz toll, aber einfach mal machen ist noch viel toller. Herzlich willkommen, Damian Böselager.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
Und heute geht es los mit einem echten Herzensgast. Es ist ja immer schwierig, anderen Männern, gerade Jüngeren als alter weißer Mann, Komplimente zu machen. Aber in diesem Fall kommt man nicht umhin. Mein Gast hat es tatsächlich hingekriegt, nicht ganz alleine, aber doch aus so einem persönlichen Impetus heraus, Politik zu machen. Wir labern ja immer nur drüber. Und er hat mal irgendwann gesagt, so, ich mach da jetzt mit. Er sitzt die letzten 5 Jahre im Europaparlament. Achtung, ich habe das E-Wort gesagt, ich wollte es mir eigentlich sparen, nämlich Europa. Ich weiß, dass das ein Riesenkiller ist, aber die Geschichte von Damian Böselager ist so toll, dass sie sogar den Langeweile-Faktor Europa bei weitem überstrahlt. Hallo Damian, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ich wusste gar nicht, dass du hier direkt um die Ecke wohnst.
Ja, es hat mich wirklich 2 Minuten gekostet, hierher zu kommen.
Und du bist langsam gegangen.
Ja, sehr langsam. Ja, es ist ja schönes Wetter gerade draußen, endlich. Und deswegen.
Ich wusste es nicht. Ich habe dich neulich, erst hast du mir irgendwas geschrieben, so von wegen, wir wohnen ja gar nicht weit auseinander. Dann habe ich dich an der Straßenecke gesehen und jetzt bist du in 2 Minuten hergerannt.
Ja, ich habe dich da in deinem alten Mercedes da lang düseln sehen. Das war sehr witzig.
Ja, der fährt eigentlich wenig, weil wir pausenlos mit dem Rad unterwegs sind. Du bist mitten im Wahlkampf, wollen wir vielleicht gar nicht so viel drüber reden. Vielleicht doch ein bisschen Europawahlkampf. Jetzt sieht man dich auf Plakaten. Vor 5 Jahren hat man dich da auch gezeigt?
Nee, ich habe vor 5 Jahren mich dafür eingesetzt, dass wir nur Themenplakate machen und gar keine Gesichter draufpacken. Dieses Mal konnte ich mich nicht durchsetzen, weil eigentlich wirklich jede Studie der Welt sagt, du brauchst halt Gesichter auf den Plakaten.
Ja, und was sagst du noch Schlaues? Irgendwie so trau dich?
Trau dich, Europa steht da drauf. Also es ist ja hier Mutmach-Podcast und das ist sozusagen ja auch unsere Idee, dass wir eben Mut machen. Trau dich, Europa ist eben genau diese Idee zu sagen, so trau dir Europa zu, trau dich eben Europa zu machen, aber Europa kann sich auch ein bisschen mehr trauen.
So, und da sind wir an einem ganz spannenden Punkt. Du hast ja auch was getraut. Du hättest ja auch ein geruhsames Leben führen können als irgendein studierter Mensch. Du bist sehr international unterwegs, bist gut vernetzt überall. Hättest woanders vermutlich auch ordentliches Geld verdient. Also es gibt jetzt wahrscheinlich keine wirtschaftliche Not, die dich ins Europaparlament getrieben hat. Du musst die Geschichte einmal von Anfang an erzählen. Ich kenne sie zwar schon, aber ich höre sie immer wieder gerne. Damals in New York.
Ja, also genau, es war jetzt kein Karriereplan, es war nicht die Motivation, die dahinter steckte, aber es ist vielleicht nur so als Wort vorweg, ich glaube viele von uns denken sich immer, man muss so einen großen roten Faden haben, der irgendwie durchs Leben sich zieht. Ich habe immer das Gefühl, der rote Faden ergibt sich dann in der Retroperspektive,
ja.
aber nicht, wenn man von unten sozusagen auf das schaut, was da noch so alles kommt. Ja.
Hinterher, wenn was funktioniert hat, sagt man immer, das war eine Strategie.
Genau, es ergibt ja wahnsinnig Sinn, dass es jetzt so
total ist. Aber alles nur Zufall.
Nee, so ist es eben nicht gekommen. Deswegen fahre ich ein bisschen vorher, weil wir haben ja ein bisschen Zeit.
Klar.
An als von New York und das war eigentlich nach der Schule habe ich halt überlegt, was ich studiere und dann Philosophie und VWL studiert. Das ist ja schon mal ziemlich geil, weil das dir eigentlich überhaupt keine Richtung vorgibt. Ja? Also
Moment, du bist in Frankfurt geboren, der Ordentlichkeit halber.
Ja, das ist
Jahrgang 1988.
36 Jahre.
Süß,
<Blondes Haar. lacht>
sag ich dann ja immer. drei Geschwister, du warst bei der Bundeswehr und dann noch ein halbes Jahr in Südamerika. Bisschen Spaß, oder?
Ja, das Bildung. War so, es war so eine Lücke zwischen Ende der Bundeswehr und Anfang Studium, die ich irgendwie überbrücken wollte, und da wollte ich ein bisschen Spanisch lernen und was Gutes tun. Dann haben wir so, war ich in Arequipa in der Schule in Außenbezirken in Peru.
Ah, Peru.
Und das war echt cool, hat Spaß gemacht. War auch ganz schön intensiv, so Klassen mit 40, 50, 60 Leuten da am Start zu haben, aber hat Spaß gemacht.
So, und dann Philosophie und VWL in Bayreuth. Das ist so ein klassisches Mal-Gucken-Studium, ne? Mal gucken, was draus wird.
Ja, es ist halt so, sich nicht entscheiden können, ob man eben in die mathematischere Richtung geht oder ob man eben doch das Gelaber bevorzugt. Und bei mir ist
vielen Dank.
Ja, aber es war auch immer beides. Ja? Also es passt eigentlich irgendwie auch sehr gut, weil ich einfach das eigentlich gerne...
Ups. Entschuldigung, das wäre... Hallo Amadeus, das ist kein Gag im Podcast, sondern das war ein echter Anruf. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau.
Also es ist für mich immer irgendwie so gewesen, dass ich mich eigentlich nicht ganz entscheiden konnte zwischen dem eher, sagen wir, mathematischeren oder dem eher sprachlichen. Und das war für mich ein cooles Studium. So, auf jeden Fall was mit Wirtschaft, aber eben auch das Hinterfragen. Und es hat viel Spaß gemacht. Aber danach weiß man natürlich noch weniger, was man mit seinem Leben anfangen soll.
Hattest du nach Philosophie und BWL...
VWL.
Entschuldigung, VWL natürlich so eine Schule, so eine Denkschule, der du angehangen hast. Warst du, keine Ahnung was?
Ja, tatsächlich.
Hegelist?
Tatsächlich war das, womit ich mich am meisten auseinandergesetzt habe, eher so die, wie soll man das sagen, das Angelsächsische, ja? Also Entscheidungstheorie. Ich bin dann relativ schnell reingerutscht in diese Frage, ist der Homo economicus eigentlich ein gutes Modell für unsere Wirtschaft? Also ist es wirklich so, dass Menschen eben versuchen, ihren Nutzen zu maximieren? Und dann bin ich ziemlich schnell zu so Entscheidungsmodellen gekommen, da gibt es Rainer Selten oder so heißt sie, glaube ich, der Maximizer und der Satisficer, und dann bin ich irgendwann in die Spieltheorie reingerutscht und habe dann relativ viel so modelliert, wie Menschen Entscheidungen treffen. Mhm. Eine witzige Sache, die ich damals geschrieben habe, ist so die Frage, ab wann lohnt es sich einen Hochzeits- oder einen Heiratsantrag zu machen und welche Faktoren spielen damit rein, zum Beispiel die Chance, doch noch jemanden cooleren zu treffen.
Ja, ja, ja.
Solche Sachen, das war einfach so, gibt so witzige
Spiele. Ach, lass uns diesen Europascheiß vergessen, das interessiert mich hier viel mehr.
Ich fand es auch immer witzig, also, hat wirklich Spaß gemacht. Du kannst ja...
Spieltheorie ist sehr lustig.
Spieltheorie ist Spaß,
ja. Gut, und dann hättest du eigentlich auch so in der Unternehmensberatung arbeiten können.
Habe ich ja auch.
Ja.
Also ich glaube, das Ding ist, also mich fragen manchmal Leute, soll ich in die Unternehmensberatung gehen? Und sage ich mal, wenn du nicht weißt, was du sonst mit deinem Leben anfangen möchtest, dann kannst du das machen. Also ich habe irgendwie 2 Jahre so wirklich alle möglichen Praktika gemacht und bin rumgereist und so. Und dann dachte ich irgendwann, okay, jetzt muss ich aber mal anfangen zu arbeiten. Und dann habe ich mich halt bei 2 Unternehmensberatungen geworben und die eine hat mich genommen. Und das hat dann auch Spaß gemacht. Für mich war es total sinnvoll, weil ich nochmal gelernt habe, wie organisiere ich eigentlich meine nächste Stunde, meine nächste Woche, meinen nächsten Monat und wie organisiere ich auch vielleicht für 2, 3 weitere Leute die Arbeit für die nächsten 3, 4, 5 Monate. Und das war extrem hilfreich. Ich habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass so der sozusagen die reinen betriebswirtschaftlichen Projekte nicht so wahnsinnig spannend für mich sind und habe dann ziemlich schnell so soziale und öffentliche Sektorsachen gemacht. Also zum Beispiel SOS Kinderdörfer, internationale Strategie. Und das Letzte, was ich dann da gemacht habe, war 2015 im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu sein, als eben sehr viele Asylsuchende kamen.
Ach, das war damals der Flüchtlingswinter, als es hier richtig hoch herging.
Genau, das war, also ich bin im Sommer 2015 dazugekommen, in dieses Projekt sozusagen. Und das war halt krass, ja, weil dieses BAMF, wie das ja heißt, war total überfordert. Ich glaube, der Präsident war zurückgetreten. Der Vizepräsident hatte einen Attest, dass er sich nicht mit stressigen Themen auseinandersetzen darf. Es war wirklich, das Attest will eigentlich jeder von uns haben. Ne?
Die Berliner erinnern sich noch an das Lageso.
Ne? Ja, genau. Ja. Das war diese Zeit und das war halt krass, was in den Kellern die Asylakten sich stapeln sehen. Und wir haben irgendwelche Zahlen an Merkel gesendet, von die halt irgendwie... Ich weiß nicht, irgendwelche Polizisten an der Grenze standen, die so gesagt haben, oh, da sind wohl 20 Leute im Auto, oh, da sind wohl 50 Leute im Bus und so. Und diese Zahlen haben wir dann irgendwie 1:1 zusammengefasst und irgendwelchen Excel-Listen an Merkel geschickt und dann halt versucht, irgendwie ein System zu bauen, was halt schneller damit umgehen kann, also diesen Asylantragsrückstau abzubauen. So, das
war es
so.
Gab kein System oder zumindest kein funktionierendes.
Also es war einfach so, man muss das Amt da auch entschuldigen, weil die haben sehr lange versucht, bei ihrem Ministerium, das ist in Innenministerium, zu sagen, hey, wir brauchen mehr Leute. Ja. Wenn auch nur 2-3 Leute mehr kommen als im letzten Jahr, dann sind wir total überfordert. Und dann gab es aber immer Schäubles schwarze Null und dann gab es halt nicht mehr Leute, sondern eher weniger. Und dann kamen halt einmal sehr viele Asylsuchende auf einmal und dann war das Amt einfach überfordert. Die wussten aber auch, dass das passieren würde. So,
So, jetzt bleiben wir ganz kurz hier stehen. Du hast also durch deine Arbeit als nach dem Abi in Südamerika, durch dein Studium, durch deinen ganzen Praktika und dann jetzt auch noch durch die Unternehmensberatung schon immer auch politische Themen, hochpolitische Themen bearbeitet. War das Absicht oder Zufall?
Das ist eine gute Frage. Das kann ich, also wie diese rote Fadenfrage. Ich
glaube, was einen interessiert. Du könntest jetzt sagen, dass du ein guter Mensch bist, dass du das Gandhi-Gen hast und immer nur geben möchtest.
Nee, also was mir schon, also ich habe meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, über die moralische Verantwortung zu reflektieren. Also die Idee war so fast auch wieder ein bisschen mathematisch gedacht, woran macht man eigentlich fest, wann Menschen moralische Verantwortung haben für Dinge, die sie tun. Und dann ist mir irgendwann, also bin ich so reingerutscht in so Wittgenstein und die Frage der Privatsprache, also du kannst nur Sprache aufnehmen, wenn du auch die moralischen Wertvorstellungen der Sprache mit aufnimmst. Also du, wenn das Wort Mörder lernst, dann weißt du auch schon, dass das negativ konnotiert ist in deiner Sprachgesellschaft oder Gemeinschaft. Und dann habe ich mir angeschaut, wie Intentionen sich sozusagen über die Zeit in Worte fassen lassen und dann eben das Menschliche eigentlich ist, dass man einen Willen über seinen Willen haben kann. Also möchte ich ein Eis und möchte ich, dass ich ein Eis möchte. Ja? Das macht das Menschliche eigentlich aus und es ist immer in Sprache aufgefasst eigentlich. Egal, also das war jetzt nur ein kurzer
Exkurs. Da möchte ich trotzdem kurz, Entschuldigung, es geht jetzt hier völlig über die Dörfer, aber das interessiert mich trotzdem. Der Spruch, erst kommen die Worte und dann die Taten, also eine sich radikalisierende, brutaler werdende Sprache führt automatisch mehr zu physischer Gewalt. Würdest du das bestätigen?
Ich müsste mal schauen, wie das sozusagen in meine damalige Arbeit reinpasst. Aber also eigentlich ist die Aussage eher, dass niemand so tun kann, als wüsste er oder sie nicht, dass etwas gegen das gesellschaftliche Wertesystem spricht, weil man sozusagen mit der Sprache die Fähigkeit bekommen hat, darüber zu reflektieren, also sozusagen eine Second Order Volition, also einen zweiten Willen aufzubauen. Und durch dieses in Worte fassen einem eigentlich bewusst ist, dass etwas gut oder böse sein kann oder wie das im eigenen Wertesystem sozusagen aufzufassen ist. Und ob jetzt sozusagen eine Verrohung der Sprache zu zu böseren Taten führen kann. Ja, ich glaube, wenn sich natürlich in deinem, wenn Sprache Moralvorstellungen bedingt und in deinem, in dem System, in dem wir uns bewegen, die Sprache verroht und damit deine Vorstellung davon, was böse ist, sich verschiebt, kann es natürlich auch sein, dass dann die Aktion, wenn du sie reflektierst, für dich gar nicht mehr so böse klingt, weil du das Gefühl hast...
Du senkst die Schwelle quasi.
Du senkst die Schwelle, ja. Aber im Endeffekt, also was da so ein bisschen für mich rausgekommen ist, und da wollte ich echt drauf hinaus, ist, dass wir natürlich, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, dass wir dann vielleicht eher das rausfinden, was wir eigentlich für richtig halten. Also, oder um es anders zu sagen, wenn du jemand, also der Unterschied zwischen Totschlag und Mord ist ja sozusagen, dass du Zeit hast, die Intention zu überdenken. Genau, und daraus
ist... Totschlag ist immer Affekt, ne? Ist so, boah, ich war total sauer.
Genau.
Ich konnte nicht anders.
Das ist das, was in meinem System dann sozusagen First Order Volition, also einfach der Wille jetzt zuzuschlagen.
Das Animalische.
Du hattest aber nicht die Zeit, um das sozusagen der Second Order Volition, also diese zweite, den Willen über den Willen. Ja? Also
schlaf noch mal Nacht drüber, bevor du sie enttäuschst.
Genau, egal. Also ist jetzt ein langer Exkurs gewesen, aber ich dachte, dich interessiert
sowas. Mich interessiert das total.
Ja, genau.
Also, ich will wissen, wen ich nach Europa schicke.
Ja,
okay. Ja, du wirst hier auf Herz und Nieren und Gedanken geprüft. Ja,
sehr gut.
Ja.
Genau, also ich glaube, daraus kam schon so ein bisschen so der Gedanke, was tue ich eigentlich? Und natürlich ist Philosophie irgendwie so schon die ganze Zeit die Frage, was soll das eigentlich alles? Ja? Und wenn du Philosophie studierst, dann findest du raus, dass du es nie rausfinden wirst.
Ja, weil jeder einen anderen Vorschlag hat.
Ja, und auch weil im Endeffekt habe ich also für mich das so zusammengefasst, die Annahmen, die du über den Menschen machst, bestimmen die Moralität, die da eigentlich im Internet am Ende rauskommt. Ja, also wenn du von Gott geschaffen bist, dann ist sozusagen die Vernunft, die dir oder das Gewissen, das gegeben ist, sozusagen bestimmt dann so ein bisschen, was du machen darfst, wenn du glaubst, dass der Mensch vernunftbegabt ist, wie Kant, dann kommst du zum kategorischen Imperativ. Mhm. Alles ist aber immer abgeleitet von den Annahmen über den Menschen selber. Egal. Und was ich mir dann danach gedacht habe, ist so das eine, woran ich mich festhalten kann, was irgendwie Sinn ergibt, ist, und das ist total auch wahrscheinlich, also ist philosophisch schon total ausgelutscht, aber ist, dass es andere Menschen gibt, die auch Leben so wahrnehmen wie ich und Freude oder Leiden empfinden. Das heißt, egal was ich mache, wenn ich im Endeffekt sozusagen Freude für andere Menschen schaffe, dann ist das in meinen Augen zumindest auch abstrakt als was moralisch Positives wertbar. So, das war so eine Maxime, nach der ich mich irgendwie schon, also die ich mir überlegt habe, die ist ja auch nicht neu, das gibt es glaube ich schon seit Epikur und
keine Ahnung.
Aber für mich ist das trotzdem irgendwie immer noch so, neben all dem Philosophie und Religionsdenken, was man so haben kann, eine relativ simple Maxime. Und das ist natürlich so, dass wenn du jetzt irgendwie filthy rich wirst, also wenn du sehr viel Geld verdienst, dann ist das schön für dich, aber es hat sozusagen auf dieser Ebene jetzt nicht so wahnsinnig viel erreicht. Das ist jetzt eine sehr lange Antwort auf die Frage, bist du ein, oder was hat dich angetrieben, jetzt eher politisch oder gesellschaftlich zu denken als...
Aber für einen Politiker fand ich das eine bemerkenswert ehrliche und kluge Antwort.
Ja, das ist ja mein Job, so zu
Bist klingen. Du eigentlich Politiker?
Das ist eine sehr spannende Frage. Also die Frage ist ja, wann verschiebt sich deine Identität? Jetzt können wir, ich habe das Gefühl,
wir sind immer noch nicht in New York. Aber egal, das ist der Cliffhanger.
Ja,
wir machen eine Staffel.
Machen wir
eine
Staffel. Also,
Er kam niemals bis New York.
Ich habe jetzt so ein bisschen die Sorge, dass ich einfach so altklug daherkomme.
Ach, jetzt hör auf mit dem Quatsch.
Dann erzähle ich dir jetzt einfach alles, was du hören möchtest, was ich denke. Also das Ding ist, Identität ist für mich die Geschichte, die du über dich selber erzählst. Entweder dir selbst oder anderen. Ja? Also ich bin jüngster Sohn von vier, ich bin Hesse, ich bin, keine Ahnung, das ist Teil, oder sozusagen, was du auch fühlst, glaube ich. Und wann, ich glaube, dass jeder Job einen Teil deiner Identität ausmacht. Und das war auch vielleicht so ein bisschen mein Problem bei diesem Berater sein, weil ich eigentlich diese Identität nie so wirklich aufnehmen wollte. Ich finde das, ich war da super gerne, ich würde das auch sofort wieder machen als ersten Job, hat mir extrem viel gebracht, auch jetzt in meinem Job, ja. Aber das war irgendwie nicht das, wo ich mich so wohlgefühlt habe. Im Politischen habe ich Sorge, meine Identität zu sehr drauf aufzubauen, weil ich das Gefühl habe, dass wenn man das macht, dass man sehr schnell abhängig werden kann davon und weil ich sehe, dass sehr viele Leute, die ihre Rolle mit ihrer Person vermischen, oder sogar ihre Person in ihrer Rolle verlieren und denken, sie sind jetzt wer, weil sie sind jetzt Abgeordnete, dass die anfangen, Entscheidungen danach zu maximieren, dass sie ihre Rolle wieder beibehalten. Also der Mensch in seiner Abhängigkeit von seiner eigenen Identität wird dann dafür sorgen, dass diese Identität auch nicht gestört wird und wird dann versuchen, weiter zu erreichen, dass er so wahrgenommen wird. Also deswegen versuche ich aktiv dafür zu sorgen, dass meine Identität eher darüber definiert ist, dass meine Freunde mich mögen und dass irgendwie meine Freundin mich mag oder dass ich in meiner Familie da bin und so. Das wird immer weniger möglich, weil meine Zeit einfach sehr knapp ist. Und ich glaube sozusagen, also bei der Frage, ob ich jetzt nochmal antrete, war das tatsächlich meine Hauptfragestellung. Inwiefern würden sich nochmal 5 Jahre irgendwie auf meine Geschichte über mich selber auswirken und inwiefern bin ich dann immer noch in der Lage, 100% freie oder, das gibt es wahrscheinlich nicht, aber maximal freie Entscheidungen darüber zu treffen, was ich für richtig halte. Ja, das ist die lange Antwort.
Jetzt komme ich nicht umhin zu fragen, wie haben dich die letzten 5 Jahre verändert? Also merkst du schon was von dieser, wie sagt man, Deformation professionell?
Auf jeden Fall, ja.
Bist du schon Politiker?
Ja, ich meine, für mich der große Vorteil war, in Berlin hier 2 Häuser weiter zu wohnen und in Brüssel zu arbeiten. Das hat zwar Nachteile, weil man eben am Abend nicht immer zu Hause ist, aber der Vorteil ist, ich habe die ganze Brüsseler Welt immer in Brüssel gelassen und bin am Wochenende, wenn ich hier sein konnte, war ich dann halt weg. So, und dann hast du hier deine alten Freundeskreise. Egal, ob die jetzt Ärzte sind oder irgendwas mit Film machen oder sie reden halt über ihren Job, so wie du über deinen. Und das ist dann irgendwie, sagen wir mal, normal. Ich hatte das Gefühl, dass aber trotzdem eine professionelle Deformation stattgefunden hat, weil es einfach für keinen Menschen gesund ist, ein Büro zu haben, wo fett dein Name draufsteht oder sozusagen bei jedem Termin, wo du reinkommst, von dir erwartet wird, dass du irgendwas Schlaues sagst oder dass vor jedem deiner, sozusagen vor deinem Sitz immer dein Namensschild steht oder dass du, wenn du ins Parlament reinläufst, ist mir am Anfang schon aufgefallen, zwei Eingänge hast. Einen mit so einem blauen Teppich für die Abgeordneten und einen für das Fußvolk, sage ich jetzt mal, für alle anderen.
Ist das so?
Ja, ist genau gleich schnell der Eingang. Aber es ist halt, es wird halt die Würde.
Ich gar nicht.
Ja, ich glaube, es kommt alles so ein bisschen, das Europaparlament ist das so. Ich glaube, es kommt alles eigentlich aus einer netten Idee zu sagen, du hast 250.000 Stimmen von Wählerinnen und Wählern hinter dir, du bedeutest etwas für die Demokratie und diese Rolle, die hat eine Würde. Und,
okay.
Und das ist eigentlich positiv.
Ja, ja, ja.
Aber ich glaube, dass wenn du irgendwie denkst, dass diese Würde deine ist, ja, das ist dieses
Verwechseln, ja, ja, ja.
So, dann ist das nicht gut. Ich habe schon in den letzten 5 Jahren also mich sicher verändert, bin auch wahrscheinlich ein bisschen selbstbewusster geworden, dadurch, dass man irgendwie das auch sein soll und so. Habe sicher noch ein bisschen besser reden gelernt und hoffentlich auch ein bisschen besser priorisieren und Gesetze verhandeln und so. Da ist sicher viel passiert. Aber ich habe auch Leute gesehen um mich herum, denen das irgendwo zu Kopf gestiegen ist, die angefangen haben, sich nicht mehr echt zu verhalten, die dieses Funktionale im Verhandeln dann dauerhaft zu ihrem Wesen gemacht haben. Weißt du, man kann ja auf andere Menschen irgendwie schauen als einfach nur ein Mittel zum Zweck oder als Zweck an sich. Und ich habe das Gefühl, dass ganz oft dann eben dieses Mittel zum Zweck zentraler wird und das schwer ist auch abzustellen. So, was bringt der mir? Was kann ich damit erreichen? So, ja.
Hast du jemals, auch wenn du das nicht wolltest, diesen Satz gedacht, so, wissen Sie eigentlich nicht, wen Sie vor sich haben? Also weiß ich, keine Ahnung, wenn irgendwas lahmarschig beim Check-in oder irgendwo im Laden oder so. Also dass diese Würde, die dann vielleicht irgendwann in einer Überbedeutungs-Selbsteinschätzung mündet, dass die dich auch schon so befallen hat?
Ist eine gute Frage. Ich glaube, mir ist Höflichkeit extrem wichtig. Ja?
Das stimmt, also, kann ich bestätigen.
Ja, das ist, ich finde, das ist einfach, also Menschen haben genug Stress in ihrem Leben und unhöflich zu anderen Menschen zu sein, ist, finde ich, eigentlich einfach eine Unart. Und das ist mir schon in der Beratung aufgefallen, da wo sozusagen jede Sekunde zählt, das ist ja alles durchgetaktet, dass Leute in Ungeduld verfallen und dann anfangen, gerade das, was sie als gesellschaftlich niedriger gestellt sehen, irgendwie schlecht, schlecht sich zu interagieren. Ja? Und das fand ich immer ganz, ganz schrecklich.
Hier im politischen Berlin und früher auch in Bonn gab es davon eine ganze Reihe.
Ja, das finde ich, ich finde das immer ein Zeichen von innerer Schwäche.
Absolut.
Also kann man, ja.
So abgeleitete Autorität, ne?
Ja, es ist einfach sozusagen, du hast, anscheinend brauchst du das, dich daran zu ergötzen, dass du denkst, du bist gesellschaftlich irgendwie besser gestellt und kannst dann Leute anders behandeln, obwohl du nicht verstehst, dass du gerade einfach eine Dienstleistung kaufst. Und das ist halt der Job, ist halt, also es sind einfach zwei unterschiedliche Jobs. Ja? Und ich finde, das hat mich schon immer gestört. Ich bin trotzdem ein sehr ungeduldiger Mensch, aber ich versuche das immer nicht raushängen zu lassen. Und finde, also ich weiß nicht, ob ich es immer geschafft habe, mir fällt aber tatsächlich jetzt kein akutes Beispiel ein, wo ich sagen würde, boah, da hätte ich jetzt aber dem am liebsten gesagt, Achtung, hier kommt der Abgeordnete. Platz da ist mir noch nicht so häufig passiert.
Also, okay, um die Deformation abzuschließen, haben deine besten Freunde, Partnerin, wer auch immer, irgendwann mal so vorsichtig gesagt, du, Damian, du klingst irgendwie ein bisschen anders als früher. Hat dein Frühwarnsystem schon mal so leicht angeschlagen?
Ich glaube, was mir einfach auffällt, und das kann ich nicht sagen, ob das sowieso gekommen wäre, ist, aber das, was ich so mit 18 bis 25 an einfach Zukunfts, nicht Angst, aber so, schaffe ich das Leben, ja, kriege ich irgendwie, werde ich es schaffen, irgendwie gut dazustehen, was wird aus mir,
so, ja.
Das ist natürlich weniger geworden,
ja,
weil ich habe das Gefühl, es ist jetzt irgendwie total abgefahren gelaufen in meinem Leben. Und das wäre auch falsch, nicht zu sagen, dass das natürlich eine gewisse Ruhe mit sich bringt. Ja. Und diese Ruhe kann sich natürlich, ist vielleicht auch unnatürlich irgendwo in einem Kontext, wo alle eigentlich die ganze Zeit drüber nachdenken, wie geht es so weiter. Also das, aber ich kann das, glaube ich, schwer trennen, ob das passiert wäre, mit egal welchem Job ich gemacht hätte und ob das einfach der Unterschied zwischen einem 25- und einem 36-Jährigen ist. Oder ob das jetzt.
Ich kann mich da jetzt kaum noch dran erinnern, sonst würde ich dir sagen, wie es bei mir war, aber ich weiß es einfach gar nicht mehr.
Ja, also ich glaube.
Du bist noch kinderlos, also familienlos.
Ja, genau.
Also diese private, ich sag mal, nicht Bürde, aber Zusatz, auch zeitliche Belastung hast du dir bislang ferngehalten.
Genau, und ich glaube, du hast vorhin gefragt, was sagen deine Freunde und deine Familie sozusagen zu dem, wie du dich entwickelt hast. Die die Wahrheit ist, dass Politiker halt ein krass anstrengender Job ist und deswegen sozusagen die Lebensenergie, die du in deinen Job steckst, die fehlt natürlich woanders. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was den meisten Leuten am meisten auffällt oder mir zumindest in meiner Wahrnehmung, ist, glaube ich, bei allen so, dass die Leute weniger Zeit haben, aber dass ich das Gefühl habe, da fehlt mir wirklich Zeit.
Mhm. So, kommen wir jetzt mal langsam nach New York.
Du hast Fragen gestellt und irgendwie hast du mich auch an so einem Tag erwischt, wo man dann halt ausführlich...
Nein, super, her damit.
Ja, okay, nach diesem Philosophiestudium, was ja jetzt, wie man...
Nee, wir waren schon im BAMF.
Ach, wir waren schon im BAMF,
siehst du? Ja, wir waren schon in Nürnberg.
Das ist doch gut, dass du sagst.
Ihr habt Zahlen an Merkel geliefert.
Genau.
Da waren wir biografisch stehen geblieben.
Ja, danke, verzeih, dass ich da noch...
Kein Problem.
Also, dann war Dezember 2015...
Mhm.
Dann wusste ich, okay, ich muss mich jetzt ganz schnell bei Unis bewerben, um meinen Master machen zu können, weil ich bis dahin noch keinen Master gemacht hatte. Und dann habe ich mich in New York beworben für einen Master in öffentlicher Verwaltung. Da kommen wir jetzt schon fast zu New York. Und dann wusste ich, dass ich da genommen wurde, im September 2016 da zu studieren. Und dann habe ich ein halbes Jahr gemacht, was ich am allerliebsten mache. Nämlich gar nichts.
Aber Entschuldigung mal, ein Master in öffentlicher Verwaltung, das klingt, also bis auf den Standort New York klingt es maximal langweilig.
Das ist immer das Geile. Weißt du, wenn ich jetzt gesagt hätte, ein MPA, Master in Public Administration in the International School of Politics.
Deutlich
das,
besser geklingt.
Klingt cooler oder so.
Ja, ja, aber ja.
Das ist halt das Ding. Du musst Sachen einfach auf Englisch sagen.
Ja, ja, klar. Dann oder Französisch ist noch besser, ja, da versteht also man noch weniger.
Wie kann man ein MPA verstehen? Also es gibt MBAs, das sind ja sozusagen Master für Leute, die schon gearbeitet haben. In der Wirtschaftswelt, ja, also Master of Business Administration. Und der Master of Public Administration ist eigentlich das Gleiche, also für Leute, die schon gearbeitet haben, aber sich eher für sozialen oder öffentlichen Sektor interessieren. Also Leute, die in Ministerien arbeiten wollen, die irgendeine NGO leiten wollen oder so, das ist so die Richtung, die dieser Master eigentlich anbietet.
Und was lernst du da, wie man eine Verwaltung organisiert?
Genau.
Ich wüsste da irre viel Bedarf, auch gerade hier in Berlin.
Ja, also das ist halt tatsächlich, du lernst erstmal so die Grundlagen von VWL und auch wie schreibe ich so ein Briefing Paper. Das war ganz angenehm, weil ich natürlich das erste Semester dadurch auch relativ frei, also viel Freizeit gedanklich hatte, weil ich das ja schon beides studiert hatte. Also wie schreibe ich gut und wie funktioniert die Grundlage der VWL, das wusste ich beides schon und dann hatte ich eigentlich eine sehr witzige Anfangszeit in New York. Ja, vielleicht da dann noch ganz kurz über den Sommer, also ich habe dann sozusagen sehr viel gar nichts gemacht und dann kam aber das Brexit-Referendum, das war das erste, das mich so ein bisschen geschockt hat, Juni 2016, wer sich noch erinnert, also das war eine ganz schön nervige Angelegenheit und dann bin ich in New York sozusagen im September dann in den Wahlkampf von Hillary Clinton und Trump reingefallen.
Also das war nicht dein Plan, du bist nicht deswegen nach Amerika gegangen, um jetzt Wahlkampf so aus der Nähe zu bekommen.
Nein, das ist glaube ich eben auch die Frage, so wolltest du immer Politiker sein oder so? Nein, ich habe wollte einfach New York sein. Ich finde New York eine geile Stadt und die Idee war auch da, zwei Jahre gemütlich feiern, Leute kennenlernen und das Leben genießen und dann zurück zu Beratung gehen und dann die Schulden abbezahlen. Das war der eigentliche Plan. Ist ja auch ein geiler Plan.
Plan.
Ja, es ist einfach total großartig zu wissen, du hast zwei Jahre irgendwie Spielzeit, die du eigentlich auch dich nicht bewerben musst, weil du deinen Job schon hast und so. Also es war eigentlich total geil.
Es gibt ja nur zwei Ansätze. Die einen finanzieren es vorher und verballern die Kohle dann, wenn sie haben. Du bist in etwas riskanteren Weg gegangen, du hast die Kohle vorher verballert und wolltest sie dann später wieder einspielen. Ja, also ein bisschen undeutsch.
Ja, das ist undeutsch, aber auf der anderen Seite, also ich glaube, eigentlich hat man ja mehr Spaß, wenn man jünger ist im Leben.
So gesehen.
Also müsstest du eigentlich deinem alten Ich einfach sehr viel Schulden aufladen und sagen, du altes Ich, du kannst das alles abarbeiten und ich mache jetzt richtig schöne Erinnerungen, damit du später Geschichten zu erzählen hast. Ja? Also das ist eigentlich der...
Sehr schlau.
Ja, das war so eigentlich der Deal. Ja. Nee, aber also dieses System, dass man da... sich eben irgendwie zwei Jahre nochmal einen Master macht und dann wieder zurück zu der Beratung geht, das ist ein relativ gängiger Weg bei diesen großen Beratungen. Deswegen war das jetzt für mich kein, also ich war jetzt kein, sagen wir mal, Ausnahmemodell, sondern das ist...
Also du wolltest eigentlich zurück in die Beratung und dann bist du in diesen Wahlkampf reingeschlittert. Wir erinnern uns nochmal ganz kurz, 2016, Donald Trump, da haben wir uns alle noch geekelt und gewundert und gesagt, das wird ja nie was. Jetzt, 8 Jahre später, gehört er irgendwie so zum Entertainment-Personal, wie viele andere auch. Ja. Es ist irre, wie sich dieser Mensch so in unserer kollektiven Wahrnehmung einfach so selbstverständlich eingenistet hat.
Ne? Ja, und ich glaube, das war halt auch vielen in Amerika, vor allem an der Ostküste, natürlich gar nicht klar, dass es überhaupt passieren kann.
Genau.
Ja? Also, Und das war auch halt irgendwie die Stimmung, in die ich da reingekommen bin. Ich erinnere mich noch an die Diskussion, da wurde immer gesagt, ach, der versteht doch den Unterschied zwischen Schiiten und Sunniten gar nicht. Ja. Der kann auf keinen Fall Präsident werden. So, ja. Ja, also wo man jetzt denkt, nee, das ist nicht sein größtes Problem. Ja, aber nee, das war dann halt so. Und dann sind wir da angekommen, haben uns das halt alles angeschaut, aber es hat mich immer noch nicht sehr betroffen. Und dann hat mich ein Freund mitgenommen ins Wahlkampfzentrum von Hillary Clinton zur Wahlnacht von sozusagen den Präsidentschaftswahlen. Und das muss man sich so vorstellen, es sind 30.000 Leute in einem großen Glas-Konferenzzentrum, John Javits Zentrum heißt das, in Lower Manhattan, und alle haben irgendwie Hillary Clinton kleine Poster und T-Shirts und Flaggen und freuen sich halt mega, weil sie irgendwie 2 Jahre Wahlkampf gemacht haben für Hillary Clinton.
Und waren ja eigentlich auch fest davon überzeugt, dass sie das Ding gewinnen würden.
Auf jeden Fall.
Oder?
Ich meine, die Bühne war voll mit coolen Shows. Katy Perry, dann der Bischof von New York, der irgendwie the first female president gesegnet hat und so. Also es war einfach insgesamt eine gute Stimmung, würde ich sagen. Ja, also insgesamt, glaube ich, hat keiner daran geglaubt, dass das nicht klappen würde. Und dann kamen aber halt nach und nach die Resultate rein. Und dann haben die Leute angefangen, sich hinzusetzen. Und dann haben 30.000 Leute um mich herum angefangen zu weinen. Und das ist natürlich einfach ein krasser Eindruck. Gell? Also da kommst du, das werde ich auch nie vergessen. Also das ist halt so irgendwie einfach absurd. Du weißt, dass der mächtigste Mann der Welt halt ein kompletter Psychopath ist. Und auch ein, ja, also man soll ja keine Kraftausdrücke verwenden, aber also ein schwieriger Mensch. Und gleichzeitig siehst du halt diese Leute um dich herum weinen und ich sag, okay, was ist hier eigentlich passiert? So, und dann sind wir da rausgelaufen und ich war da mit einem Italiener, Andrea, das ist ein Mann, also muss man auf Deutsch ja immer dazu sagen, und Colombe, eine Französin, und wir sind dann irgendwie da rausgelaufen und haben halt angefangen, darüber nachzudenken, was das eigentlich heißt und was eigentlich gerade in Europa passiert. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass überall in Europa halt zu dem gleichen Zeitpunkt die rechtspopulistischen Parteien angestiegen sind.
Und Kirchen, alle, Orban und genau, also, Italien, Frankreich.
Genau, also Marine Le Pen war im ersten Wahlkampf gegen Macron.
Ja, Brexit, klar.
Genau, Brexit war ja sozusagen dann schon fast in der Verhandlung mit, was weiß ich, Theresa May war da am Start, glaube ich. Dann hattest du in Italien Cinque Stelle, Lega Nord.
Der Komiker, genau.
Genau, Beppe Grillo. Und in Deutschland hattest du halt die AfD, die stärker geworden ist und die dann auch ein halbes Jahr später mit 88 Sitzen in den Bundestag eingezogen ist. Und das war so die Stimmung. Ne? Und dann haben wir uns halt überlegt, okay, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gedacht, okay, wir können jetzt entweder irgendwie einfach unser Leben weiterleben oder wir versuchen was zu tun. Dann haben wir gesagt, okay, vielleicht machen wir was. Dann kam so die Idee auf, sollten wir einen Think Tank gründen, um darüber zu schreiben, dass Europa eigentlich mehr zusammenwachsen sollte und nicht, dass diese nationalen Tendenzen gar keinen Sinn ergeben, gerade wenn man Themen hat, die man zusammenlösen muss, wie Klimawandel oder halt andere. Und dann haben wir ein bisschen geredet und dann meinte der Italiener irgendwann so, okay, ich werde eine italienische Partei gründen. Und dann habe ich gesagt, okay, mach dein Ding. Ich werde auf keinen Fall eine Partei gründen. Und dann hat er mich aber zum Mittagessen eingeladen in New York, wenn ich mit ihm drüber nachdenken würde. Und dann saßen wir irgendwie bei einem chinesischen Nudelrestaurant da und dann haben wir irgendwie angefangen drüber nachzudenken. Und dann kam irgendwann die Idee zu sagen, lass uns eine europäische Partei draus machen. Das wäre dann das wirkliche Gegenmodell.
In einem chinesischen Nudelrestaurant in Chinatown.
Im Endeffekt geht es natürlich immer auf China alles zurück.
Logisch.
Es hätte auch russisch sein können, aber es war jetzt halt chinesisch. Scherz beiseite, ist genau, es war so im Nordwesten der Stadt, in der Nähe der Uni, an der Amsterdam Avenue, da saßen wir halt dann da und haben uns irgendwie überlegt, was man so machen könnte, und dann kam halt sehr schnell die Französin noch dazu und dann haben wir gesagt, okay, jetzt lass uns diese europäische Partei bauen.
Aber das klingt ja erstmal nach einer Schnapsidee.
Ja, es war
ich gestehe, Parteigründungspläne liegen ungefähr 20 Jahre zurück. Ich habe sie neulich beim Aufräumen mal wieder gefunden. Also ich glaube, viele Menschen haben Romananfänge, Parteigründungspläne oder solche Sachen in der Schublade. Wieso habt ihr das durchgezogen?
Also ein ganz großer Teil der Antwort ist sicher Andrea, also dieser Italiener, weil der einfach so ein Typ ist, der denkt sich irgendwas aus und dann macht er das einfach sofort. Und deswegen, ich hatte eigentlich keine Wahl, glaube ich, ist die ehrliche Antwort, sondern der hat halt einfach gesagt, okay, ich habe halt gesagt, du brauchst ja ein Manifesto, wenn du eine Partei
möchtest.
Und dann hat er gesagt, ja, okay, cool. Und dann hat er gesagt, ja, und dann habe ich es halt plötzlich geschrieben, dann habe ich halt irgendwie das Manifesto geschrieben und dann so ging es halt weiter, ich habe eigentlich die ganze Zeit versucht, hinter ihm aufzuräumen und er ist halt die ganze Zeit weitergerannt und dann irgendwann, weiß ich so, was weiß ich, 2-3 Monate, die wir da halt saßen und uns irgendwie Wahlprogramm überlegt haben und Homepage, wie das aussieht, bevor wir dann live gegangen sind, am 29. März war das, glaube ich, 2017.
2 Jahre vor der nächsten Europawahl.
Genau.
Ja. Hattet ihr im Blick? Das war so euer Ziel,
das war schon das
Datum.
Ziel. Ja.
Ganz kurz, dein Manifest, weißt du noch den ersten Satz oder Paragraph 1 oder eine Präambel hat sowas meistens ja auch.
Ich weiß es nicht mehr. Es war,
es waren wichtige Sätze, oder?
Ja, die
große
Sätze. Die Sätze sind immer die gleichen. Also, ja. Und die sind ja auch gar nicht, die kann sich ja auch jeder
klar
vorstellen. Ja?
Ja, meine, ja, ja.
Ey, unsere Probleme werden größer.
Mhm.
Und jetzt wollen Rechtspopulisten irgendwie, dass wir kleinere Einheiten bauen, um mit dem umzugehen.
Mhm.
Also wir haben unsere Souveränität verloren, was Verteidigung angeht, Klimawandel angeht, was Handelsbeziehungen angeht als einzelne Nationen. Und der Weg der Rechtspopulisten ist zu sagen, hey, lass uns die zurück auf die Nation gehen, ist einfach so dumm, dass ich es kaum fassen kann. Und da habe ich das wahrscheinlich freundlicher. Und
Okay.
Aber und die Idee war dann zu sagen, wir müssen Europa weiterentwickeln, damit wir in der Lage sind, über diese Souveränität halt zurückzubekommen. Ja, also sozusagen das eigentliche, ja, also um das Problem zu lösen, was vielleicht teilweise sogar gar nicht total falsch verstanden ist von Leuten, die den derzeitigen Zustand kritisieren, müssten wir halt eine Lösung anbieten, die Sinn ergibt, und die ist es halt eben, dass wir eine europäische Demokratie bauen, die halt funktioniert. Und so oder mehr oder weniger wird das, glaube ich, immer die großen Fragen unserer Zeit lassen sich nur gemeinsam lösen, solches Zeug stand da halt da drin.
Toll.
Ja. Ja, genau. Also was wollte ich gerade sagen?
Irgendwann, also wir sind jetzt 2 Jahre vor der Europawahl. Ihr hattet immerhin schon mal ein Manifest und war zu dritt.
Genau. Was ich sagen wollte, ist, ich habe dann irgendwann angefangen, darüber nachzudenken, womit ich eigentlich gerade meine Zeit verbringe. Ja, weil ich habe meine Paper zu spät eingereicht.
Ja.
Ich war irgendwie in der Uni hinterher und dann habe ich überlegt, okay, warum machst du das eigentlich, was du hier machst? Und was hat das für eine Auswirkung?
Aha.
Also warum? Wegen diesem Reflektieren. Wir hatten ja gesagt, man muss darüber nachdenken, was man macht. Und dann habe ich mir überlegt, eigentlich sind 3 Sachen richtig. Das erste, schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir Leute wieder für Parteiendemokratie begeistern.
Ja.
Ja, also ist nicht so schlimm. Selbst wenn das Ding nicht funktioniert, Leute aber das Gefühl haben, okay, ich konnte echt was irgendwie mitgestalten in der Partei, dann ist das positiv.
Absolut.
Und heute weiß ich, seit 1980 hat sich Parteimitgliedschaft in Europa halbiert. Also das ist wirklich ein positiver Faktor.
Absolut.
So. Das zweitschlimmste, was passieren kann, ist, wir sind so laut und so nervig, dass die anderen Parteien unsere Themen und unsere Fragen beantworten müssen. Also, wo geht es mit Europa hin, ist ja eigentlich so die Grundfrage, die hinter Volt steht. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich auch nicht so schlecht. Also, selbst wenn wir nicht gewählt werden, nirgends, aber schon die Parteienlandschaft sich zu uns bewegen muss, genauso wie sie sich zur AfD bewegen muss.
Absolut.
Dann ziehen wir vielleicht sozusagen vom anderen Ende an der Tischdecke. Und vielleicht fällt das ganze Porzellan doch nicht runter. So, ja? Also so als Grund.
Also Bild. Auch nicht so schlimm.
Auch nicht so schlimm.
Zweit genau. Worst Case.
Und der dritte Worst Case ist, wir werden tatsächlich selber gewählt.
Ja.
Und können,
ach du Scheiße.
Ja, und können dann halt dann tatsächlich irgendwie die Dinge machen, von denen wir die ganze Zeit labern.
Ja,
und so.
Ja.
Also dann habe ich irgendwie gedacht, so, eigentlich fällt mir nichts ein, was wirklich Schaden anrichten kann.
Ja.
Es gibt sicher Leute, die denken, okay, jetzt zersplittert die Parteienlandschaft, bla bla bla. Aber ich dachte so, die Trajektorie ist kacke, ja? Also sorry, aber die Rechtspopulisten werden überall stärker, es hat sich jetzt auch nicht besonders verbessert seitdem und die traditionellen Parteien kriegen es nicht hin, das in irgendeiner Weise aufzuhalten. Also was ist der Schaden, den ich echt noch anrichten kann? Und für mich waren diese 88 Abgeordneten, die dann in den Bundestag gewählt wurden für die AfD, auch eine Zahl, die AfD sicher sehr gerne mochte.
Klar, war kein Zufall.
Ich glaube, die wurden sogar mit Frauke Petri, waren es 89, aber dann haben sie, also
gut, deswegen haben sie die rausgeschmissen.
Ja. Das ist ja eine einzige
Frage. Geht nicht auf.
Ja. Da ist, glaube ich, mein Respekt davor, dass da das zu versuchen, ist dann wirklich der letzte Rest sozusagen.
Jetzt muss es sein.
Weil wenn 88 so Leute in unserem Bundestag sitzen können, dann ist jeder, den ich irgendwie mobilisiere, der sozusagen wählt und dann was anderes nach vorne bringt, halt eine positive Entwicklung.
Und jetzt einfach mal so eine To-Do-List. Die drei wichtigsten Punkte, wenn ich eine Partei gründen will. Gehe ich zum Parteiamt und sage, Tag, ich bin Damian Böselager, wo kann ich mich hier registrieren?
Das würde vielleicht gehen, wenn man eine nationale Partei gründet, aber wir haben ja eine europäische
Partei. Richtig.
Also es war schon mal sehr schwierig. Also was machst du am Anfang? Es kommen die ersten 100 Leute dazu in der ersten Woche.
Ja.
Dann versuchst du die damals, weil es noch keinen Zoom und so wirklich gab, in freeinternationalconferencecall.com einzuwählen.
schon mal ein halber Tag rum.
Ja, das hat wirklich kaum funktioniert, aber wir haben es ein bisschen hinbekommen und haben dann halt sehr schnell Digitalisierung auch gelernt, weil wir wussten, wir können europaweit uns nur organisieren, wenn wir halt eben Google Drive, bla bla bla. Das haben wir alles schon sehr früh eigentlich benutzt, um halt irgendwie zu, also jetzt keine Schleichwerbung, aber.
Nee,
halt
aber da kam jetzt auch wieder deine Unternehmensberatungs, deine Erfahrung. Ne?
Das war schon hilfreich, auch bei der Organisationsentwicklung. Ja. Also wir haben ganz früh eine Matrix-Organisation aufgesetzt. Das heißt, auf allen Ebenen hast du die gleichen sozusagen funktionalen Teams und die findest du sozusagen in Berlin und in Mailand und so, also die Struktur war immer die gleiche und so. Also das hat schon geholfen. Genau, also was machst du? Du brauchst Leute, die Fundraising machen, die Kommunikation machen, die das Programm mitschreiben, die versuchen, die neuen Mitglieder onzuboarden. Also wir haben sozusagen die Teams entwickelt. So, dann
ja, aber entschuldigung mal bitte, wie findet man einen Fundraiser? Also mit anderen Worten, jemand, der dir Kohle besorgt. Für eine Partei, die es noch gar nicht gibt, mit irgendwelchen Vögeln, von denen man auch nicht so genau weiß. Ja,
das ist eine gute Frage. Also die meisten
wie
Leute,
geht denn das?
Die meisten Leute, die Europa retten wollten, die so zu uns gekommen sind, hatten jetzt keinen Bock auf Fundraising. Und deswegen ist das halt auch ein schlechtes Beispiel, weil das habe ich dann meistens alleine selber versucht. Aber wir haben dann halt so Crowdfunder gebaut. Ja? Also weißt du, du machst halt ein Video, sagst, hey, wir wollen Europa retten, wir bauen eine europäische Partei. Habt ihr Bock, uns zu unterstützen? Dann schenkt uns bitte Geld. So, und dann hat man halt versucht, irgendwie das so nach und nach aufzubauen. Aha. Aber Fundraiser war tatsächlich auch lange nicht das Erste, was wir gemacht haben.
Aber es ist wichtig.
Ja, ist auch wichtig. Ja. Aber das ist halt, das ist übrigens ein eigenes Thema, wie Deutschland zu Parteien steht und ob man da Gelder also sozusagen spenden soll oder nicht. Ich weiß noch, dass ich rumgelaufen bin am Anfang und meine ganzen Freunde hier in Berlin haben irgendwie Geld für die dümmste Idee aller Zeiten bekommen für ihr Startup. Ja, also,
Es war einfach
diese Zeit, weißt du, da war überall Geld. Da haben die Leute Millionen bekommen.
Lieferdienste, geile Idee.
Ja, ja. So, aber, wirklich, aber das ist ja noch wenigstens eine Idee, da hast du noch irgendeinen Sinn dahinter. Es gibt auch wirklich sehr viel bescheuerte Ideen, die damals irgendwie die Millionen hinterhergeschmissen bekommen haben. Und deswegen war ich auch so relativ sicher, ja klar, wir haben doch eine geile Startup-Idee, wir retten die Welt. Also geiler kann es ja nicht sein. Absolut. Da muss man doch rein investieren. Ja. Und kein Cent haben wir am Anfang bekommen, weil die Leute... Das ist halt was anderes. Ja, erstens bist du dir sicher, dass du das Geld verlierst. Bei einer schlechten Idee hast du immer noch so 1% Chance, dass es doch noch irgendwas bei rumkommt.
Ja, stimmt.
High risk, high return. Und zweitens ist einfach so Parteienfinanzierung in Deutschland ganz besonders, ganz anders natürlich als in Amerika oder so, was auch vielleicht gut ist, aber es ist halt sowas ein bisschen Schmuddeliges. Ne? Also das will man eigentlich nicht machen. Egal, aber es ist ein eigenes Thema. Also du hast ja eigentlich gefragt, wie man das dann organisiert. Wir haben uns dann erstmal einfach als Bewegung organisiert. Und dann haben wir relativ schnell so eine Strategie gelernt von Obamas Wahlkampf, Community Organizing heißt das, dass du eben ja so kleine Teams baust, die untereinander viel miteinander reden, auch direkt im Austausch sind und sich dann Ziele setzen zusammen und so. Also sehr viel eben Bewegungscharakter gehabt. Und dann war natürlich einer der Milestones, also der Ziele war dann jeweils in den verschiedenen Ländern uns als nationale Partei zu registrieren und vorher die europäische Mutter als NGO auf europäischer Ebene zu registrieren.
Wissensfrage, kann man sich als europäische Partei registrieren, ohne nationale Arme oder Säulen zu haben?
Nein.
Also, du brauchst irgendwo ein Ausgangsland.
Genau, die europäische Regulierung für europäische Parteien und europäische politische Stiftungen sagt, dass du mindestens in 7 Ländern gewählte Abgeordnete auf mindestens der regionalen, also Landtagsebene oder Bundestagsebene oder europäischer Ebene haben musst, damit deine NGO, die du gebaut hast, den Status europäische Partei bekommt.
Moment, in 7 Ländern mindestens mal im Landtag?
Genau.
Habt ihr das geschafft zwischen 17 und 19?
Nee, wir sind bis heute keine anerkannte europäische Partei unter europäischem Recht, obwohl wir die einzige europäische Partei sind, was sehr witzig ist. Guck mal, also wir haben erwischt. Wirklich die einzige Partei, die ein europäisches Grundsatzprogramm hat, den gleichen Namen in allen Ländern hat und so weiter. Und wir sind jetzt mittlerweile in 3 nationalen Parlamenten, also in Zypern, Bulgarien und in den Niederlanden. Und mit mir als deutscher Vertreter, also aus sozusagen Rechtsperspektive deutscher Vertreter, ich sehe mich nicht so, aber auf europäischer Ebene ist es so, dass wir halt 4 Länder mittlerweile abdecken. Und jetzt, wenn wir halt nochmal 3 weitere Länder kriegen, dann können wir diesen Status kriegen. Das wäre für uns, sagen wir mal, vom Labeling egal, weil wir uns als europäische Partei wahrnehmen. Aber es gibt natürlich Knete und du darfst eine Stiftung gründen.
So Wahlkampfkostenerstattung und so Zeug.
Das auf europäischer Ebene gibt es keine Wahlkampfkostenerstattung, sondern da gibt es dann halt einfach irgendwie Gelder, die kannst du dann nutzen, um
das
zu machen. Genau, und dann gibt es natürlich die nationalen Parteien. Und die nationalen Parteien musst du eben auch registrieren als Partei. Also es funktioniert dann auch so, dass du einen Verein eigentlich gründest, der eben aber nach dem Parteienrecht seine Satzung organisiert hat. Und dann, wenn du die erste Wahl, also wenn du dich dann zur Wahl anmeldest, der Bundeswahlleiter dich zulässt, dann bist du eine freie Wählervereinigung. Und wenn du die erste Wahl gewinnst, dann bist du eine Partei.
Okay. Gut. Also du hast die Organisation, hast dir gleich was großes Vorbild gesucht, so Obama-mäßig aufgebaut. Wann war so der erste Moment, wo du gedacht hast, ach du Schreck, Worst-Case-Szenario Nummer 3 könnte wahr werden?
Wahrscheinlich nicht bis kurz vor der Wahl, nicht?
Also du hast 2 Jahre lang in so einem, naja, in so einem Zwischenraum gearbeitet und gelebt.
Ich habe genau währenddessen irgendwie noch mein Studium fertig gemacht. Ich bin dann nach dem ersten Jahr in New York dann zurück nach Berlin an die Härte gegangen. Sozusagen ist eine Partneruni gewesen. Hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich wollte eigentlich 2 Jahre in New York bleiben. Aber der Italiener meinte halt so, ja, wenn du das jetzt ernst meinst, dann musst du jetzt mitkommen.
Also mit dem hast du aber auch ein Ding laufen, ne? Andrea kann dich fernsteuern,
offenbar. Der
hat so einen Joystick.
Der hat einen starken Charakter und der ist auch sehr überzeugend. Ja, das war, habe ich mich wirklich geärgert. Ja, also, dass ich da jetzt zurück, ich meine, ich habe damals dann auf der Ersti-Party meine jetzige Freundin kennengelernt. Also es hat sich alles gelohnt und ich habe einen Job bekommen. Also es war jetzt keine dumme Entscheidung, glaube ich, nach Deutschland zurückzukommen, aber das war jedenfalls, damals war ich sehr genervt. Genau, und dann haben wir halt die ganze Zeit dran weitergebaut. Ich war dann sozusagen in der europäischen Führung dieser Partei, europäischer Vizepräsident. Und dann war es plötzlich 2018 Herbst und die Wahl war ein halbes Jahr entfernt. Und die Frage war, wer tritt denn aus Deutschland eigentlich an? Und dann gab es halt viele Leute, die gesagt haben, okay, du hast uns jetzt die ganze Zeit erzählt, wir sollen irgendwie politisch aktiv werden.
Ja.
What about you? Ja, was machst denn du jetzt? Und dann habe ich
irgendwie... Wie viel wart ihr ungefähr in Deutschland? So, glaube, hart?
Bei dem Aufstellungsparteitag damals waren vielleicht 200 Leute oder sowas, glaube ich.
Das war gar nicht so schlecht, finde ich.
Ja, das waren wahrscheinlich auch dann die meisten aktiven Mitglieder zu dem Zeitpunkt.
Ja. Und das war jetzt nicht nur Freundeskreis, das waren auch so Leute, die... zugelaufen
dann
sind.
Schon weil die ersten Artikel, cool so, also es fängt natürlich an mit deinem Freundeskreis, einfach die dich halt bei Facebook halt sehen. Ja,
ja, da lernt man seinen Freundeskreis dann auch schnell richtig kennen.
Ja,
ne?
Ja,
wer schlägt sich in die Büsche?
Das ist richtig, ja, aber es ist natürlich, passt ja auch nicht immer in jedes Leben rein.
Völlig klar.
Ja?
Ich würde da auch drüber nachdenken.
Ja. Aber es gab viele, die gesagt haben, cool, warum nicht? Und, und auch vor allem dieses Denken, boah, was sind echt diese AfD und so. Also es war schon viel, die da mitgemacht haben und viele, die geholfen haben am Rand und so. Also es war echt cool. Und dann hatte ich irgendwie die ganze Zeit dieses Bild im Kopf von wegen, es ist ein bisschen so, wie wenn du einen Eisschwimmerverein gründest und dann machst du so ein Loch ins Eis und hebst es aus mit diesem Haken und dann sagst du, hier bitte stellt euch alle an und springt mal, aber selber springst du nicht. Also es ist so wie so ein Eisschwimmerverein, wo du keinen Bock hast, selber ins Wasser zu springen und ins kalte Wasser. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, und irgendwie wollen die das auch, also dann versuche ich jetzt, dann stelle ich mich jetzt hier auf als Kandidat für die Europawahlen. Und dann gab es den Aufstellungsparteitag, ich habe eine ganz, ganz schlechte Rede gehalten, da habe ich irgendwie nicht gut geschlafen und hatte es nicht vorbereitet, weil ich in diesen Europa-Themen noch so drin war, also in diesen europäischen Bewegungen, also egal, die haben mich dann trotzdem auf Platz 1 gewählt, wofür ich immer noch sehr dankbar bin. Und dann fing halt Wahlkampf an, dann habe ich ab Januar sozusagen meine europäischen Geschäfte stiefmütterlich ruhen lassen und angefangen mir zu überlegen, wie man eigentlich Wahlkampf macht und dann das versucht.
Und dann hat das funktioniert.
Dann hat das funktioniert.
Wie viele Stimmen hast du gesammelt in Deutschland?
250.000 in Deutschland und 250.000 außerhalb von Deutschland.
Und das ist das Limit, ne? Das brauchst du.
Genau, es war relativ knapp über Arsch und Kante, sagt man, glaube ich, dazu.
Also, scheißegal.
Ja, genau. Also
gutes Pferd.
Ja, 5.000 Stimmen, glaube ich, weniger.
Ja, und,
es wäre wahrscheinlich nicht, hätte nicht funktioniert. Aber ja, so ist das halt mit dem Leben manchmal. Ja,
ja, super.
Ja. Und dann, das war auf jeden Fall ein krasser Tag. Also dieser Abend, weiß ich noch, alles ganz genau, oder eigentlich nicht alles ganz genau, weil es war so, dass um 6 Uhr die ersten Resultate reinkamen. Wir saßen hier im Ritter Butzke, hatten wir, gibt es so Räume, die konnten wir irgendwie... Ist
eigentlich so ein Techno-Club, ne, wo man auch mal so ein ganzes Wochenende durchballern kann. Und da habt ihr natürlich ganz seriös eure Wahlparty gemacht.
Ganz richtig, genau. Es war sauber. So ein bisschen in dem seriösen Teil, aber ja. Zwar,
den kenne ich gar nicht.
Der ist, wenn du reingehst, da links, also rechts geht es in den Club rein und links sind so Räume, die du mieten kannst.
Ah, okay, okay.
Und das war am Sonntag, da war jetzt auch keine Techno-Party, aber es waren viele Leute da und auch Familie und Freunde und so. Und das war irgendwie krass, weil um 6 Uhr kamen die ersten Resultate, die haben gesagt, wir sind drin, und um 7 Uhr hat das ZDF gesagt, wir sind drin, und das ARD hat gesagt, wir haben es nicht geschafft.
Der Klassiker.
So, und dann war ich halt so, what the fuck, also was heißt denn das jetzt? Und dann, genau, und dann haben wir gewartet, also habe ich gewartet bis 11 Uhr abends, bis auch noch Bremen ausgezählt wurde, die blöden Bremen, ich habe nichts gegen Bremen, ich mag Bremen sehr gerne, aber die haben uns auch übrigens mit 2,3% geholt bei der letzten gewählt.
Shoutout für Bremen.
Shoutout für Bremen. Aber die haben halt gleich gleichzeitig irgendeine Wahl gehabt.
Ja.
Und deswegen hat sich das alles verzögert. Ja, okay. Und dann war halt Bremen der letzte Teil, der dann sozusagen ausgezählt wurde. Und dann kam dann irgendwie raus, okay, wir haben es tatsächlich geschafft. Und dann, genau, haben wir natürlich gefeiert. Dann bin ich am nächsten Tag mit Kater aufgewacht und musste mich dann damit auseinandersetzen. Ja.
Und dann kriegst du einen Anruf aus Brüssel oder Straßburg und dann sagt jemand so, wann kommen Sie denn mal vorbei und wir haben hier schon Ihr Büro.
Nee, was eigentlich passiert ist, es klingelt jemand unten und dann wirst du runtergebeten, dann gibt es ein Orchester und das spielt dann die Europahymne für dich.
Natürlich.
Und überreicht dir deine offizielle Urkunde.
Die schönste Töchter der Stadt.
Bringen Blumen und Kekse und vor allem was gegen den Kater, den du ja noch
genau
hast.
Genau so stellt man sich
so,
das
so
vor.
So ist das. Aber nee, es ist halt gar nichts passiert. Das ist halt das Witzige daran. Also es gibt, du kriegst keine Benachrichtigung von niemandem offiziell. Es gibt keinen, hey, du hast den Job bekommen, Interview. Oder es gibt keine, also es gibt, passiert einfach gar nichts. Es wird sozusagen dann angenommen, dass die Resultate, die im Fernsehen da vermittelt wurden,
dass ich das
rumspricht. So, und das war halt so geil, weil ich habe, glaube ich, 4 Monate später erst die tatsächlich offizielle so Wählerwahl-Dings bekommen, wo aber auch nur auf Seite 45 hinten die aus Berlin gewählten Abgeordneten aufgeführt wurden und davor lauter Wahlstatistiken vom Bundeswahlleiter. So, und das ist halt so absurd irgendwie, dass du halt denkst, okay, ich weiß, also ist absurd. Ich meine, ich bin irgendwie dann, hab dann angefangen mit den Liberalen und den Grünen zu verhandeln, welche Fraktion ich mich dazusetzen soll.
Mhm.
Und nur deswegen bin ich nach Brüssel gefahren und hatte mir halt so einen Besucherausweis geholt und dann da sozusagen diese Verhandlung anzuhören. Und dann stand da so ein, also ich weiß noch ganz genau, ich bin so auf diesen Platz vom Europäischen Parlament gelaufen und dann stand da so ein großer mit aufgeblasenes Willkommenstor. Weißt du, kennst du diese,
diese
aufgeblasenen
Tor?
Und dann stand
die halt, so beim Marathon über das, das Ziel sind.
So, und dann bin ich da hingelaufen und er meint so, was ist denn das hier? Und er meint so, ja, wir heißen hier neue Abgeordnete willkommen. Aber so, ach cool, ich bin, glaube ich, neue Abgeordnete. Und ich meint so, ja, echt?
Da kann ja jeder kommen.
Kann ja jeder kommen. Ja. So, sagen Sie mal Ihren Namen. Ich so, ja, Böselager. So, ja, die sind auf der Liste. Dann kommen Sie mal, dann kommen Sie mal hier mit.
Und
dann,
Sie dürfen über einen blauen Teppich.
Ja, wirklich. Dann haben die halt gesagt, okay, hier Foto, pam. Deswegen das Foto, was auf der Parlamentsseite ist, da sieht immer noch total bescheuert aus, weil das war halt einfach überhaupt, also ich habe einfach, die haben so
abgeschossen.
So, ja. Und dann übrigens, und hier bitte gehen jetzt hier durch, unterschreiben Sie das, unterschreiben Sie das, und dann habe ich so ein iPad in die Hand gestellt und gesagt, ja, das ist jetzt das iPad, was Sie fürs Parlament benutzen dürfen. Und ich war halt so, okay, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, dann, dass ich hier eben, also dass es das überhaupt gibt, so ein Willkommensding. Ja. Das weißt du halt nur, wenn du schon in einer existierenden Partei bist,
ja, klar,
die dir halt diese Informationen geben und so. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und bis ich eigentlich in der Fraktion dann beigetreten bin, und das hat dann ein bisschen gedauert, da haben wir über Ausschüsse verhandelt, bis dahin war ich eigentlich überhaupt nicht in diesen Prozess eingebunden. Ne?
Ganz kurz zur besseren Erklärung, als Ein-Mann-Partei, die du da ja warst, kannst du da nicht einfach so im Parlament rumsitzen? Du musst zu einer Fraktion gehören.
Du kannst machen, was du willst. Also die Freiheit des Mandats erlaubt dir auch.
Okay, du kannst ja auch alleine rumsitzen, aber dann hast du nichts zu sagen.
Genau, das ist ja so mein Ärger über Sonneborn oder Semsrott. Semsrott ist nicht der richtige, sorry, Sonneborn. Weil, wenn du keiner Fraktion beitrittst, also ein sogenannter non-attached member bleibst, also ein Nichtzugehöriger, dann kannst du nichts bewegen im Europäischen Parlament. Dann wirst du an keinen Gesetzen arbeiten, du wirst auch keine Relevanz haben und wirst nichts in der Welt verbessern oder verschlechtern. Du
dann
bist
ist
einfach irrelevant.
Sozusagen. Einfach nur deine Ego-Show.
Dann ist deine Ego-Show. Ich glaube, also wir haben damals dann abgestimmt, die Verhandlungsergebnisse eben, also was ich mit den Liberalen, den Grünen verhandelt hatte, und wir hatten als dritte Option auch angegeben, dass ich eben unabhängig bleiben könnte. Und zum Glück ist die Bewegung dann meiner Empfehlung gefolgt, dass wir uns zu den Grünen setzen. Warum die Grünen? Weil die mir die Ausschüsse versprochen haben, die ich haben wollte. Und wenn wir damals gewählt hätten, dass ich unabhängig bleibe, dann wäre ich zurückgetreten. Weil ich habe keine Lust oder hätte nie Lust gehabt, 5 Jahre irgendwie Sangria trinkend in Mallorca zu sitzen. Also ist auch nicht schlecht, aber das ist irgendwie dafür, dass es dann öffentliche Gelder sind, schon irgendwie ein bisschen von...
So, und jetzt kommen wir zum zweiten Grundkurs Politik, die Ausschüsse. Weil da passiert's. Ne? Also da werden letztendlich die Entscheidungen getroffen. Und du wolltest in welche Ausschüsse?
Ja, also zum Grundkurs vielleicht, du hast ja vorhin gesagt, das Wort mit E, Europa.
Ja.
Ich glaube, viele Leute denken immer, dass die EU wahnsinnig viel komplizierter ist als jetzt irgendwie die deutsche Bundesregierung. Und das stimmt aber ehrlich gesagt gar nicht. Also eigentlich ist es relativ simpel. Die Europäische Kommission schlägt Gesetze vor, die gehen dann in die beiden Häuser, die Co-Legislators der EU, das ist auf der einen Seite das Europäische Parlament und auf der anderen Seite die zuständige Ratsformation. Mhm. Also nehmen wir mal das Beispiel Migrationsgesetze, die gehen dann zu den 27 Innenministern.
Also Frau Faeser und ihre EU-Kollegen.
Königinnen.
Genau, die 26 anderen, die setzen sich dann da zusammen.
Finden irgendwas und ihr als Parlament seid so eine Art
Gegengewicht. Genau, also die 27 Innenminister machen ihre Position, ja. Die wartet dann, kommt dann in die Mitte und wartet da. Und auf der anderen Seite machen wir im Parlament eben auch unsere Position. Mhm. Wie funktioniert das? Dieser Vorschlag der Europäischen Kommission läuft oder fällt in den Innenausschuss. Mhm. Der Innenausschuss ist, wenn du willst, einfach von den 705 Abgeordneten kleinere Bruchteil, aber eben auch proportional so verteilt wie die anderen Parteien, also wie die Parteien insgesamt verteilt sind. Und in dem Innenausschuss ernennt jede Fraktion eine oder einen Hauptverhandler. Mhm. Und die schauen sich dann dieses Gesetz im Detail an und das sind die sieben, also für die sieben Fraktionen, tatsächlich auch Leute, die wirklich im Detail das Gesetz verhandeln. Wie läuft das? Die schreiben ihre Änderungsanträge auf dieses Gesetz, dann setzen sie sich zusammen und versuchen Kompromisse zu finden über den gesamten Gesetzestext mhm. hinweg. Das sind dann meistens nur die proeuropäischen Parteien, die dann wirklich miteinander verhandeln. Mhm. Also sagen wir mal konservative Sozialdemokraten, Liberale und Grüne.
Also die Rechten sind da raus.
Rechten sind raus, die Linken sind noch manchmal mit dabei. Ja. So. Die Rechten tauchen auch exakt zu diesen Meetings gar nicht auf, das interessiert die gar nicht, weil sie auch wahrscheinlich nicht gehört werden würden, aber weil sie auch inhaltliche Arbeit auch ja einfach nicht interessiert. Ja. Und dann ist es so, dass die, genau, dass du dann halt deine Kompromisse findest. Wenn du die Kompromisse gefunden hast über jeden Satz des Gesetzes, dann stimmst du das erstmal im Ausschuss ab, dann wird es Ausschussposition und dann stimmst du es im Plenum mit den 705 Abgeordneten ab und dann ist es Parlamentsposition und dann trifft es die Position der 27 Minister in der Mitte. Und dann hast du die finale Verhandlungsrunde, wo du sozusagen mit den sieben Abgeordneten auf der einen Seite, den 27 Ministern auf der anderen, die dann vertreten werden oft durch einen Botschafter, hast du dann sozusagen, gehst du dann nochmal durch den gesamten Text durch, schaust dir die Parlamentsposition an und die Ratsposition und das, was dann am Ende da rauskommt aus der Verhandlung, ist dann das finale Gesetz. Dieser ganze Prozess nach Vorschlag der Kommission dauert ungefähr 1,5 Jahre. Und meine Veränderungen, also alles, was ich im Parlament erreicht habe, habe ich eben erreicht, wenn ich auf Gesetzen saß, die ich verbessern konnte. Mhm.
So, in welchen Ausschüssen warst du oder bist du?
Entschuldigung für die
alles super. Ich höre das schon, ich habe das schon ein paar Mal gehört, aber ich glaube, es verfestigt sich langsam. Also, also in welchen Ausschüssen?
Genau, ich hatte verhandelt damals, den Verfassungsausschuss zu kriegen und bin da auch Sprecher der Fraktion geworden. Warum? Weil ich, oder Volz Kernversprechen ist, dass wir die Europäische Union verbessern.
Also Reform.
Reform, Fix Europe.
Und du warst einer von den sieben dann gleich.
Ich war einer, also sagen wir mal so, das, erstmal war ich dann einer von den sieben, die den Ausschuss leiten. Ja? Also nicht der Ausschussvorsitzende, aber der sagt, okay, welche Themen nehmen wir auf die Agenda und so weiter. Und dann für ein Gesetz, was da reingefallen ist, ist das europäische Wahlrecht. Und da wurde ich dann auch von meiner Fraktion ernannt, der Hauptverhandler für die Fraktion zu sein. Und das habe ich dann im Detail verhandelt, das europäische Wahlrecht. Zweitstimme für europäische Parteien. Da ist es nur leider so, das steckt fest zwischen den 27 Ministern. Und dementsprechend bewegt sich das, obwohl wir im Parlament schon fertig sind, leider keinen Schritt weiter. Weil die keine Lust haben, eine echte europäische Wahl zu haben. Weil die halt lieber ihre nationalen Wahlen haben für das Europaparlament. Langes Thema, aber sehr nervig.
So. Auf der langen Bank.
Ja.
Zweiter Ausschuss.
Das ist der Innenausschuss, weil wir sozusagen immer angetreten sind und es auch wieder tun mit dem Versprechen, wir wollen eine gerechtere Gesellschaft schaffen.
Ganz kurz, Innenausschuss EU heißt inner EU. Also es ist jetzt nicht national innen, sondern es ist
EU-Innen. Genau, innerhalb EU und da geht es meistens.
Also Außengrenzen letztendlich.
Da geht es um Migration, Asyl, da geht es um Rechtsstaatlichkeit, um Polizei, um
Zusammenarbeit
so Behörden, Europol, alle diese ganzen Behörden, Frontex und solche Sachen, das ist da alles mit drin. Und ich wollte da gerne hin, weil ich ja erzählt hatte, dass ich im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge war, was für mich schon so einer der Referenzpunkte war, warum ich glaubte, dass wir eine gemeinsame europäische Politik brauchen. Ja, weil Asyl ist so ein Thema, das kannst du nur gemeinsam angehen. Und im Moment ist es ja immer noch so, leider auch übrigens nach dem letzten Pakt, den wir jetzt verabschiedet haben zu Asyl, dass die Außenländer komplett alleine gelassen werden mit dem Thema und man eigentlich in Kauf nimmt, dass halt ein paar Leute illegal irgendwie dann sich doch auf den Weg machen nach Europa, in den Rest von Europa, also nach Deutschland oder so. Genau, deswegen wollte ich eigentlich daran arbeiten, um das europäische Asylsystem so umzubauen, dass man einen fairen Verteilungsschlüssel hat über Europa hinweg. Deswegen habe ich die Europäische Asylagentur als Gesetz verhandelt. Die haben wir auch geschaffen, also aus dem European Asylum Support Office haben wir dann eine Europäische Asylagentur gemacht. Dann habe ich die Krisenregulierung verhandelt. Da geht es darum, was machst du, wenn sehr viele Leute auf einmal nach Europa kommen wollen, also oder Asyl suchen wollen. Das also, was ich kann mal als Beispiel nehmen, eben Syrien, Afghanistan, Ukraine. Mhm. Genau, das waren so meine Asylgesetzgebungen. Dann auf der Arbeitsmigrationsseite wollte ich unbedingt arbeiten, weil ich das Gefühl habe, dass wir immer, wenn wir über Migration reden, als allererstes an Asyl denken. Mhm. Aber ganz viel oder der Großteil von Migration ist Arbeitsmigration und ist auch etwas, was wir dringend brauchen. Da ist die Frage weniger, was kann ich für dich tun, sondern die Frage ist eher, was kannst du für mich tun? Und ich glaube, dass wir, oder ich weiß, dass wir in Europa unsere Attraktivität überhaupt nicht genug ausspielen, weil für die meisten Leute ist es so, dass wenn sie herkommen, dann ist es gehen sie in einen von den 27 Arbeitsmärkten, aber nicht in einen gemeinsamen europäischen Arbeitsmarkt. Also um es nochmal anders zu sagen, für Einwanderer existiert die EU nicht oder der europäische Arbeitsmarkt nicht, sondern für die ist es halt immer ein nationaler Arbeitsmarkt. Also da wollte ich gerne dran arbeiten und habe halt so zwei, drei Gesetze verhandelt. Worauf ich am stolzsten bin, ist eigentlich die blaue Karte.
Kommen wir gleich noch zu, Du darfst gleich noch hemmungslos deine Erfolge preisen.
Also dann mach den letzten Ausschuss. Das war der Innenausschuss. Dann der, nicht der letzte, aber der nächste Ausschuss ist der industriepolitische Ausschuss. Da wollte ich gerne rein, um zu zeigen, dass Volt innovationsfreundlich ist. Das ist ja auch unser Versprechen, klimaneutral und innovationsfreundliche Wirtschaft. Da kann ich dann auch erzählen, was ich gemacht habe. Es ist nur, oder nicht nur, aber es ist halt so nicht personenbezogene Datenregulierung. Und das letzte, der letzte Ausschuss, den ich gemacht habe, ist der Haushaltsausschuss. Den hatte ich gar nicht verhandelt, aber da hat mein erster Mitarbeiter mich reingezwungen, weil da ein Platz frei war. Das wollte ich eigentlich gar nicht und da habe ich dann...
Aber entschuldige mal bitte, Haushaltsausschuss, extrem wichtig, weil da wird die Kohle verteilt.
Das meinte er eben auch.
So, innen hast du ja selber schon erzählt, Industrie, würde man sagen, vielleicht auch nicht ganz so unwichtig. Und dieser Verfassungsausschuss, okay, das ist so ein bisschen so eher langfristig gedacht, aber das waren jetzt keine, wie soll man sagen, keine Karnevalsausschüsse. Das war schon alles richtig harte, große Politik.
Ja, es war geil.
Wo der kleine Damian aus Deutschland, der noch nie in irgendeinem Scheißparlament gesessen hat, auf einmal hast du an den großen Rädern mitgedreht. Ja, ich finde das einfach so irre. Also kannst du das, du hast dich wahrscheinlich inzwischen dran gewöhnt, aber ne?
Also
von
schon,
wir sitzen, was war das, Amsterdam Avenue beim Chinesen und zwei Jahre später sitzt du in diesen Ausschüssen.
Ja, ist alles ein bisschen absurd, ja. Kann man schon so sagen.
Nein, aber ich, im Gegenteil, ich glaube, die grundsätzliche Idee, die der Demokratie zugrunde liegt, dass jeder nicht nur wählen darf, sondern auch wählbar ist. Das ist ja, das wird ja ganz häufig immer so ein bisschen unterschlagen.
Ja.
Aber das zeigt ja, wenn man sich drum kümmert und ein bisschen Gespür hat, ein bisschen Leute kennt oder so, es geht.
Also
und wir labern halt so unfassbar viel und ihr habt einfach mal den alten Spruch verwirklicht, so machen ist halt noch geiler als labern. Ich finde, es beglückt mich.
Ja, ist cool. Also es ist auch tatsächlich eine Sache, die ich versuche, vor allem in Schulen, aber eigentlich überall zu sagen, wo ich hingehe. Demokratie ist deswegen ganz witzig, weil wenn du genug Leute davon überzeugst, für dich zu stimmen, dann ist es scheißegal, was die Welt über dich denkt. Ja, also oder sozusagen, ob die anderen Parteien sagen, du bist ja ein Idiot oder der ist eine Kleinpartei.
Ja,
oder
so.
Also das ist schon ganz geil, dass Demokratie, diese Idee, dass Macht eigentlich immer verteilbar ist, das ist eigentlich ein super spannender Punkt und es ist natürlich eine hohe Selbstwirksamkeit, die man dann fühlt. Ja? Also eigentlich, oder ich kann es auch nochmal als Aufforderung machen, geht in die Parteien.
Reden, ja. Habe ich vor einem Vierteljahr einen Kommentar genau dazu geschrieben.
Ja.
Und haben mich ganz viele Leute mitleidig angeguckt, Parteien.
Also das Ding ist halt, ich kriege immer mal wieder Leute, die sagen, hey, ich will ja Liquid Democracy, also wir sollten auf unserem Handy abstimmen können.
Ja, ja.
So. Und dann sage ich mal, ja, ist ja schön, aber wenn du das haben möchtest, dann musst du erstmal in eine Partei gehen und dafür zu sorgen, dass es kommt. Also die, dass wir tatsächlich nur Leute bei Wahlen wählen können, die in eine Partei eingetreten sind und sich da durchgesetzt haben, um auf einer Liste zu stehen. Und die werden dann, sagen wir mal, was weiß ich, Abgeordnete, Staatssekretärin oder Ministerin. Das muss man erstmal verstehen. Ja? Also Macht wird als allererstes mal durch Parteien verteilt und dann von uns sozusagen.
Ja, klar.
Und das ist aber wichtig. Und das, wir haben eine Parteiendemokratie. Wir haben keine normale, was weiß ich, irgendwie andere Demokratie. Also normal ist falsch.
Aber direkte.
Direkte Demokratie.
Das ist,
und das ist auch gut so. Ich will gar keine direkte Demokratie. Ich finde das, was wir machen, viel geiler. Und dafür müssen wir aber in die Parteien gehen. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, seit 1980 hat sich die Parteimitgliedschaft halbiert in Europa. Das ist ein Riesenproblem. Also ich glaube, danke für deinen, sozusagen deine, dein Punkt zu sagen, dass es cool ist. Ich finde es auch mega cool und es ist vor allem cool, weil es hoffentlich als Beispiel dient für ganz viele zu sagen, so man kann ja doch was an der Welt verbessern, wenn man das möchte. Mhm. So, das ist eigentlich das, was man hoffentlich daraus lernt.
So, jetzt kommen zwei Werbeblöcke. Der erste, was hast du in deinen vier Ausschüssen bewegt? Die blaue Karte, ich kenne nur den blauen Klaus. Was ist die blaue Karte?
Genau, ich hatte über das Wahlrecht ja schon geredet, da bin ich sehr stolz drauf, dass wir da eine zweite Stimme reinbekommen haben, aber es hängt bei den Mitgliedsländern. Dann hatte ich ein bisschen was zu Asyl schon erzählt, Europäische Asylagentur. Mhm. Und diese Krisenregulierung, da ist aber nicht rausgekommen, was ich haben wollte. Das ist jetzt erst vor zwei Wochen tatsächlich final abgestimmt worden. Habe ich lange daran gearbeitet, aber hat leider nicht so. Also es gibt keine Solidarität im Asylpakt. Das ist aber die ehrliche Antwort. Es wird niemand umverteilt werden nach irgendeinem Schlüssel. Das halte ich für extrem dumm. Und stattdessen werden wir Leute einsperren in Außenlagern. Aber gut. Beim Arbeitsmigration habe ich viel mehr erreichen können. Mhm. Also da eben die blaue Karte ist, sind so zwei Sachen, die ich erreichen konnte. Ist, dass wenn du ein IT Abschluss hast, oder wenn du ITler bist, brauchst du keinen Bachelor oder Master, sondern nur eben dann ein ganz gutes Einkommen und dann kannst du hier kommen und die nutzen. Das wurde witzigerweise einfach als Fachkräfteeinwanderungsgesetz oder Teil des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes verkauft. Also hat niemand mitbekommen, dass wir das verhandelt haben, aber so ist es halt manchmal in der EU. Dann habe ich eben eine Plattform vorgeschlagen, den EU Talent Pool. Das ist ein Tinder, was internationales Talent mit europäischen Arbeitsplätzen matcht, also wie so ein Tinder, wenn du so willst. Das wurde glücklicherweise nach vier Jahren dann letzten September vorgeschlagen von der Europäischen Kommission als Gesetz und das verhandeln wir jetzt sozusagen weiter. Dann habe ich den Langzeitaufenthaltsstatus EU verhandelt, der wurde gerade torpediert vom französischen Innenminister, da müssten wir dann auch dann nächstes Mandat weiter verhandeln. Dann habe ich im Industriepolitischen Ausschuss nur Datengesetze verhandelt, also Data Governance Act, Data Act, da geht es darum, wem gehören die nicht personenbezogenen Daten im Internet of Things, also wer kann reich daran werden, dass wir irgendwie ganz viele neue Daten bald in der Welt haben, ist es die Herstellerin oder der Eigentümer eines Gerätes. Und der letzte Ausschuss, Haushaltsausschuss, das war echt krass. Ja. Da wollte ich eigentlich gar nichts machen, hatte ich ja schon so versucht anzudeuten. Und dann habe ich mir so ein Gesetz genommen, was jeder gesagt hat, das wird nicht weiter verhandelt werden. Das Eurozonenbudget, das war mal so eine Idee von Macron, wie gehen wir mit der Finanzkrise um in einer Eurozone. Und das wurde dann ersetzt durch den Corona-Wiederaufbaufonds mit 672,5 Milliarden Euro. Und dann habe ich sozusagen als kleiner Volt Damian dann irgendwie halt für die grüne Fraktion den größten EU-Ausgabentopf aller Zeiten verhandelt. Darauf dann noch Repower EU. Das war so eine Änderung daran, dass wir eben unabhängig werden von russischem Gas. Und das letzte im Haushaltsausschuss waren jetzt die waren die Ukraine-Hilfen. Also 50 Milliarden Euro für die Ukraine.
So. Wie muss man sich das vorstellen?
Aber es sind auch fünf Jahre, ne? Sorry,
ja, das hat jetzt nicht schlecht, aber du sagst jetzt, da war der französische Innenminister, hatte da irgendwie was dagegen oder so. Muss man sich dann vorstellen, dass der da in Paris in seinem Ministerium so aufstampft und sagt, verdammt nochmal, mon Dieu, dieser böse Lager schon wieder oder so?
Also das passiert
oder,
schon.
Oder wenn du für die Grünen da was verhandelst, ruft dann Habeck mal an und sagt, ey, pass auf Damian, so geht das nicht. Oder?
Also was mir eher passiert ist, also zum Beispiel, ich gebe mal zwei Beispiele, beim Data Act, weil das war die größte Lobbyschlacht, die ich jemals erlebt habe. Warum? Weil das eigentlich nicht so viel mit den Endverbrauchern zu tun hat, die werden davon auch profitieren, aber eigentlich war das ein Riesenkampf zwischen zum Beispiel Airbus und Lufthansa. Ja, warum? Weil Lufthansa kauft die Maschine, den Flieger von Airbus, aber derzeit ist es so, dass Airbus alle Daten hat, die aus dieser Maschine produziert werden, von den Sensoren. Die haben so eine kleine Blackbox in der Maschine, dann wird das alles gesammelt und direkt, während die Maschine noch fliegt oder gelandet ist, geschickt an Airbus. Und dann kann Lufthansa darum bitten, dass sie bitte auch ein paar von diesen Daten über die Mechanik und so weiter haben dürfen. Und manchmal sagt Airbus dann ja. Wir haben jetzt festgesetzt, dass die Eigentümerin eines Gerätes die Daten erhalten muss oder darf und auch verkaufen darf, die aus ihrem Eigentum entstehen. Das heißt plötzlich, die Daten, die früher gesendet wurden, einfach an Airbus, die kann jetzt Lufthansa auch Zugriff drauf haben.
Also es ist keine Blackbox mehr.
Es ist keine Blackbox mehr. Openbox. Also es ist nicht so, dass wir gesagt haben, alle Daten, die in der Maschine rumlaufen, aber die Daten, die die Maschine verlassen, also die jetzt bis jetzt immer dem Flugzeug an Airbus geschickt wurden, die geht es, die wurden sozusagen. So, das heißt, das hat dafür gesorgt, dass mir zumindest erzählt wurde, dass der Airbus-CEO bei Habeck angerufen hat, gesagt, bitte, please kill the Böselager Amendments, also mach bitte, sorgt dafür, dass die Böselager Änderungsanträge da auf keinen Fall durchkommen. Ich habe gehört, dass er in der Kommission verschiedene Kommissare, vielleicht sogar Frau von der Leyen angerufen hat, um dafür zu sorgen, dass das nicht weiterläuft und so. Und ich habe es halt trotzdem durchbekommen. Aber das sind halt so geil. Sachen, die machen halt Spaß. Ja, und dann kannst du halt irgendwie...
ja, mal mit den großen Hunden pinkeln. Also,
ja,
genau.
Ja, und vor allem auch nicht, weil ich habe ja nichts gegen Airbus, sondern weil ich einfach das Gefühl hatte, wenn wir eine Gesetzgebung schreiben, die vom Toaster bis zum Flugzeug gilt, dann kann ich mich nicht irgendwie einlobbyen lassen von irgendeiner bestimmten Produktklasse, sondern es geht darum, ein Prinzip festzusetzen. Und das Prinzip, dass dein Eigentum, die Daten, die aus deinem Eigentum herauskommen, dass du grundsätzlich eben Zugang haben solltest, noch nicht mal verbieten, dass dir auch Daten woanders hingehen, aber dass du Zugang haben solltest und dass du grundsätzlich das Monetarisierungsrecht für diese Daten hast, das ist, war mir einfach super wichtig. Genau, das ist ein Beispiel, dann hattest du gesagt, wie ist das mit dem französischen Innenminister? Ja. Der hat sich ja gedacht, ich will mich, also meine Interpretation, ich würde gerne wahrgenommen werden als ein bisschen strikter, was Migration angeht. Das ist gerade irgendwie die Linie auch von Macron. Deswegen haben sie auch bei diesem Pakt ganz, ganz harte Sachen reinverhandelt. Ehrlich gesagt, die Franzosen waren überhaupt kein freundlicher Spieler in diesem ganzen Asylpakt. Und bei Migration haben sie das leider drüber übertragen. Das finde ich eigentlich sehr schade, weil, also nicht nur, weil ich das sowieso dumm finde, aber auch, weil Macron sich ja als großer Wirtschaftsfreund hinstellt. Und Arbeitsmigration einzuschränken oder dann nicht besser zu werden, ist super bescheuert, wenn du ein Wirtschaftsfreund sein möchtest. Ja? Also der sich da hinzustellen, sagen, ich bin so ein liberaler Regierungschef, da ist sein Minister auf jeden Fall nicht auf der gleichen Linie. Und der hat dann einfach in dieser Runde der 27 Minister so viel Druck ausgeübt auf den Verhandler, das war damals die belgische Staatssekretärin, die sozusagen mit mir auf der anderen Seite saß. Also ich war da tatsächlich Chefverhandler für das Gesetz.
Also du und die belgische Staatssekretärin, ihr standet euch uns so wie auf der staubigen Dorfstraße im Western gegenüber.
In tausenden Meetings haben wir uns sozusagen durch diesen Gesetzestext gewurschtelt und dann habe ich immer wieder
so Satz für Satz.
Satz für Satz, dann bin ich immer wieder zurück zu meinen den Leuten aus den anderen Fraktionen gegangen. Klar. Ich habe ja sozusagen für die grüne Fraktion verhandelt und habe gesagt, könnt ihr das noch mittragen? Die haben gesagt, boah, das ist ganz schön hart. Und so, und dann ist sie wieder zu ihren anderen Regierungen gegangen. So. Und so verhandelst du ja. Du gehst dann sozusagen durch und schaust, was ist möglich, können wir das und hier oder das oder und so weiter. Und wie, also ich wollte gerne da rein haben, dass wenn du den Langzeitaufenthaltsstatus EU hast, dass du in andere Länder reisen kannst und den Status wiederkriegst. Ja, sozusagen, dass es wirklich eben diese 27 Arbeitsmärkte auch vereinigt werden für Leute, die eben schon länger hier arbeiten. Ja. Oder dass du, bevor du den Status kriegst, dass du die Jahre mitnehmen kannst, die du in anderen Ländern warst. Also sagen wir mal, du warst 2 Jahre in Deutschland und dann 3 Jahre in Frankreich. Das wären dann wieder die angeforderten 5 Jahre in der EU. Und ich wollte gerne, dass du dann das als anzählen lassen kannst und nicht nur die 3 Jahre, die du in Frankreich warst. So, das sind alles so Sachen.
Klingt irgendwie so relativ
selbstverständlich. Ja, aber das fand der französische Innenminister so scheiße, dass er eigentlich der Belgier, also gesagt hat, wenn du das weiterfallen lässt, dann kriegst du mir richtig Stress mit mir. Und wir waren eigentlich schon fast fertig. Also es gab noch 3 offene Punkte. Oh. Ich hatte richtig viel aufgeben müssen, weil die Länder so schwierig waren. und dann ist es halt daran gescheitert, dass er gesagt hat, wenn du noch eine Verhandlungsrunde machst, dann kriegst du richtig Stress mit mir. Und wir hatten es eigentlich, wir waren eigentlich fertig.
Und wenn Frankreich, ein französischer Minister sagt, du kriegst richtig Stress, dann darf man das ernst nehmen, oder?
Naja, was da so ein bisschen mitschwingt ist, was kommt jetzt? Jetzt kommen die europäischen Wahlen, dann werden die Top-Jobs verteilt. Wer wird sozusagen Vorsitzender der Europäischen Kommission? Wer sitzt Vorsitzender des Europäischen Parlamentes? Wer wird vielleicht irgendwie der Außenbeauftragte der EU? So, das sind dann so. Und wenn willst du da wirklich mit einem der wichtigsten und wahrscheinlich schlauest verhandelsten Land Europas da dich schlecht stellen, gerade wenn du vielleicht gerade, also Charles Michel zum Beispiel ist ja Belgier, ja, und der hat einen dieser Top-Jobs, so vielleicht würde er gerne weitermachen. Also,
und jetzt sind wir genau an dem Punkt, den du am Anfang erwähnt hast, wenn du in diesem politischen System so drin bist, dass du abhängig bist davon, dass du die Logik komplett verinnerlichst, dann funktionierst du so. Dann triffst du Entscheidungen, die dann eher so für dein Fortkommen hilfreich sind und nicht so sehr für die europäische Idee.
Genau, ich glaube, es gibt alle Sachen, die sind so im Rahmen von, natürlich schaut man irgendwie, dass man sich gegenseitig hilft und so, aber das, was der da gemacht hat, das fand ich schon das allerletzte, weil es sind ja Millionen Menschen, die davon betroffen sind und sozusagen das gar nicht zu sehen, dass du eigentlich nicht nur nicht hilfst, das demografische Problem, was sich massiv auf die Wirtschaft ausüben wird und schon tut, aber vor allem wird, wenn die Babyboomer dann mal in Rente gehen, also das nicht zu sehen und sich da von Rechtspopulisten treiben zu lassen, aus Sorge vom Recht, also da sieht man auch, was Rechtspopulismus kaputt macht, ja. Ja. Aus Sorge vom Rechtspopulismus Arbeitsmigration von Leuten, die 5 Jahre hier schon gearbeitet haben, denen nochmal hinterherzutreten, das ist einfach dumm. Ja? Ja. Und das ist auch nicht verantwortbar, finde ich, deswegen rede ich da auch so offen drüber, weil ich das einfach, das hat mich schon sehr geärgert, wenn du dann 3-4 Jahre an sowas arbeitest und dann wird es in der letzten Sekunde von einem dann doch irgendwo Feigling gestoppt, dann ist das natürlich schon eine sehr ärgerliche Angelegenheit. Ansonsten, dass man mal politisch irgendwo agieren muss, mein Gott, ich glaube, das größere Problem, was da rauskommt, ist, und das ist natürlich mein Kernthema, warum ist es einer Institution der EU einfach möglich, eine Verhandlung abzubrechen, ohne eine Deadline, irgendwie zu einem Ergebnis zu kommen? Mhm. Und das ist so das Kernproblem der Europäischen Union. Ja? Also immer, wenn Leute sagen, oh, Brüssel kann sich nicht einigen, ärgere ich mich eigentlich immer so ein bisschen, weil es sind immer, also das Problem ist wirklich immer, dass die 27 Hauptstädte sich nicht einigen können. Also Brüssel ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass die Europäische Kommission ernannt wird von den jeweiligen Hauptstädten jeweils einer. Das ist schon eine total Schwachsinnsidee. Die Wahl sollte eigentlich bestimmen, wer Europäische Kommissionspräsidentin wird, wer, und die sollte sich dann ihre Ministerien selber, ihre Minister selber suchen können. So.
Aber dafür bist du ja im Verfassungsausschuss, damit sich das
alles ist, noch ändert. Das ist, genau, das ist Volts Kern. Also von allen, was ich verhandelt habe, das eigentliche Ziel und jede Stimme für uns sozusagen, ist eigentlich eine Stimme dafür, die Europäische Union weiterzudenken. Weil wir aufgehört haben, darüber nachzudenken, wo es hingehen soll. Seit 20 Jahren mit Merkel und Scholz gibt es eigentlich keine Perspektive.
Stillstand.
Und das ist, Macron redet noch mal ein bisschen so über Europa, aber machen, also wirklich politisches Kapital investiert tut er nicht.
Ja. Macron ist Geschichte.
Er ist auch jetzt Geschichte und er hat aber auch eigentlich seine Macht nicht wirklich benutzt, um da was voranzutreiben. Ja. So, und das ist das Ding. Also ich würde halt wahnsinnig gerne, oder ich glaube, es ist ganz viel, was nicht funktioniert, auch dieses Orban-Veto gegen Ukraine-Hilfen oder was ja immer wieder mal kommt, unter das Problem mit der Rechtsstaatlichkeit. Alles das könnten wir lösen, wenn die europäischen Wahlen die europäische Regierung bestimmen würden, also das Europäische Parlament sozusagen in der Mehrheit und das Europäische Parlament in der Mehrheit dann die Regierung stellen würde und dann diese Regierung auch in der Lage wäre zu agieren.
Hieße aber Hauptstädte entmachten und da sind wir dann gerade beim Kern des Problems. Man müsste was abgeben.
Das ist richtig.
Gerade
aber
die Großen wahrscheinlich.
Wir haben,
oder sind das eher die Kleinen, die sich freuen, dass sie einen Kommissarsposten haben?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass wir halt damit uns keinen Gefallen tun, weil was du eigentlich gerade zum mächtigsten Entscheidungskörper in der EU gemacht hast, sind die 27 Regierungschefs, die sich auf dem Schloss einsperren und halt da irgendwie über 3-4 Tage die schwierigsten Themen aushandeln.
Ja.
Das ist wie so ein mittelalterliches Ding. Ne?
Klar, also, so ein Konvent.
Ein Konvent, der, ja. Ja, wirklich, du kommst auf dem Pferd angeritten, der böse Orban, der Schurke mit seinen griesgrämigen Vasallen, dann kommt irgendwie der geizige Rüter aus dem Norden.
Genau, und dann der strahlende Prinz Olaf mit so einem weiten Umhang.
Ja, ja, der ist ja, würde ich eher sagen, der ist so ein bisschen griesgrämiger, langweiliger Olaf.
Jetzt,
so.
Komm, wir arbeiten jetzt an seinem Image.
Okay, also der strahlende Prinz Olaf aus seinem, mit gestellten Körper und großer...
Und knappe Damian muss vor dem Tor warten.
Genau, also wir warten alle vom Tor, aber nicht nur wir, sondern auch ihr, also die Journalisten.
Ja, klar.
Und die gesamte Öffentlichkeit. Das heißt, und das ist eigentlich, das ist natürlich jetzt ein Bild für die ganz, ganz wichtigen Entscheidungen, aber es ist der Standardentscheidungsprozess auch zwischen den 27 Ministern. Ich hatte es ja vorhin gesagt, das ist sozusagen die zweite Kammer, ja? Parlament und dann die 27 Minister. Alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es gibt keinerlei Kontrolle. Ich kann die nicht abwählen.
Undemokratisch durch und durch.
Die sind sozusagen ja alle demokratisch legitimiert über eine nationale Regierung. Aber
so erklären sie es dann, ja.
Genau, aber dass ich mit meiner europäischen Wahl nicht die Richtung Europas bestimmen kann, weil die europäische Wahl nicht bedeutet, dass die Mehrheit des Parlaments die Regierung stellt, sondern es sind halt die derzeit gewählten Regierungen nationalen, die halt das, die Exekutive stellen, also die Kommission. Und dann sind sie auch noch das Problemkind bei allen wichtigen Entscheidungen als zweite Kammer, dass funktioniert halt nicht und das sorgt halt dafür, dass wir nicht handlungsfähig sind und dass wir nicht schnell genug eben, keine Ahnung, Gelder an die Ukraine geben können oder dass wir keine Handelsabkommen machen können. Das funktioniert extra schon sehr gut. Aber
Damian, also, wir sind schon jetzt der längste Podcast in 750 Folgen.
Oh Gott, es tut mir wahnsinnig
leid. Nein, im Gegenteil. Ich hätte die ja schon längst beendet, wenn ich es langweilig finden würde. Das ist ja das Schöne an diesem Format. Ich kann ja sagen, so, das war aber schön und tschüss. Ich habe noch
drei Fragen. Ich weiß nicht, ob es die verbreitetsten Stereotypen sind, aber du in deiner jugendlichen Offenheit kannst ja vielleicht mal sagen, ob das stimmt. Die Bürokratie, was ja ein bisschen wolkiger Begriff ist, aber ist das etwas, wo du mitgehen kannst, wenn Menschen sagen, das ist alles viel zu kompliziert oder?
Ja, schon. Also ich meine, das Ding ist folgendes. Also ich habe eigentlich nie erlebt, dass die Kommission ein Gesetz vorgeschlagen hat, wo der Regulierungsgrund nicht gegeben war. Also um es blöd zu sagen, es gab immer eine ganz gute Idee, warum man jetzt irgendein Gesetz geschrieben hat, ja, vorgeschlagen hat. Was dann passiert ist, dass tatsächlich die, ja, also in diesem Prozess der Verhandlungen, das manchmal zu kompliziert wird oder dass die Kommission es vielleicht sogar auch schon zu kompliziert geschrieben hat. Und das führt dann dazu, dass man oft Anwälte braucht. Ja? Also um mal ein Beispiel zu geben, die DSGVO, eine der geilsten Sachen der Welt. Unsere Daten sind unsere als Menschen. Ja? Also es gibt sozusagen wirklich ein Festsetzen von diesem Grundrecht der eigenen, an den eigenen Daten. So unfassbar geil. Trotzdem war es für uns als junge Bewegung so, dass wir 4 Monate kein Newsletter schicken konnten, weil wir den Audit Trail nicht nachvollziehen konnten und weil es uns 5000 Euro gekostet hätte, einen GDPR, also DSGVO-Anwalt zu finden, der uns das alles aufsetzt. Das kann natürlich für kleine Bewegungen oder auch kleine Firmen natürlich unfassbar aufwendig sein. Das
kann tödlich sein.
Ja, also das war schon schwierig. Das heißt aber nicht, dass die Grundidee oder Regulierungsgrund war. Also was kann man machen, um es besser zu machen? Ich glaube, du musst einfachere Prinzipiengesetze schreiben. Du darfst, du musst mehr Verordnungen als Richtlinien benutzen. Warum? Verordnungen gelten direkt und sind sofort gültig. Eine Richtlinie kann nochmal in nationales Recht übersetzt werden und dann macht jedes Land nochmal ein bisschen was anders. Das heißt, wenn du deine Firma hast und die ist hier zwar konform mit den Regeln, ist sie es vielleicht in Spanien aber nicht mehr. Und dann gibt es auch noch den Superfall, dass in Deutschland wir gerne überregulieren. Danach auf das EU-Gesetz noch drauf. Ne? Also ein Beispiel.
Dieses Gerücht stimmt.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben
Deutschland toppt noch.
Toppt noch, auf jeden Fall. Okay. Das ist ganz oft deutsches Problem. Ja? Also wir haben 18 verschiedene Datenschutzbeauftragte in Deutschland. Also 16 für die Bundesländer. Dann hat Bayern sich noch einen zweiten geholt. Und dann haben wir noch die Bundesstelle dafür. Ja. So, das heißt, dann die legen das aber die DSGVO auch teilweise anders aus. Das ist eine Problematik, die man halt irgendwie sehen muss. So. Was ganz oft ich höre, ist, dass Betriebe auf dem Land sagen, ich werde die ganze Zeit geprüft, ich muss sozusagen diese ganzen Aktenordner vorhalten von allen möglichen.
Und Dokumentationspflichten.
So. Genau. Wir benutzen die Tech-Plattform nicht, die EU eigentlich zur Verfügung stellt. Arachne, das wird alles nicht genutzt. Das heißt, der Schwede, der schaut einmal, der Controller schaut einmal in seine Excel-Liste rein, um zu schauen, ob das Geld richtig abgeflossen ist. Bei uns muss der Prüfungsbeauftragte mit dem Auto zum Betrieb fahren und fragen, könntest du uns bitte den Ordner 65b rausziehen, wo deine Rechnung drin ist. Wir prüfen viel zu viel. Also es ist so, dass wir eigentlich alles immer prüfen. Die EU sagt, gerade bei diesen Strukturfonds kannst du exemplarisch prüfen. Muss nicht jede einzelne
Stichproben.
Ja. Also die Deutschen nehmen das halt schon immer alles auch ein bisschen zu ernst und dann kommt es halt zu wahnsinnig großem Aufwand. Aber insgesamt müsste man einfacher schreiben können. Aber auch hier, wenn wir Parteien hätten, europäische Parteien, die für Bürokratieabbau antreten würden,
das sind ja angeblich alle.
Ja, und die dann auch gewählt werden würden, dann könnten die in einem Koalitionsvertrag reinverhandeln, dass weniger Gesetze oder sogar Gesetze zurückgenommen werden.
Super.
So, aber das geht halt nicht. Und das ist das Problem. Und dann wenden sich Leute von Europa ab oder von der EU ab und sagen, dann möchte ich es lieber ganz kaputt machen, weil ich kann es ja nicht beeinflussen. Also das ist ja so mein...
Zweite Stereotype, die machen sich da die Taschen voll, die verdienen da so viel Geld und dann kriegen sie auch eine schwarze Bankkarte, müssen keine Steuern zahlen, ich weiß nicht was alles.
Also man verdient ungefähr 10.000 Euro brutto im Monat als Abgeordneter.
Davon ist wie Bundestag.
Genau, davon gehen dann, Einkommensteuer geht dann ab.
Ja, bleibt die Hälfte über.
So, dann geht davon 17% bei mir an meine Partei vom Brutto.
17?
Ja, vom Brutto leider.
Das ist aber sportlich.
Nicht vom Netto, das wäre geil. So, also dann hast du irgendwie, dann bist du ungefähr, kannst du ausrechnen, also dann hast du noch irgendwie deine Wohnung und dann vielleicht noch irgendwie eine Unterkunft in Straßburg und in Brüssel.
Oh, dafür gibt es ja nochmal.
Genau, und dann gibt es plus 320 Euro, glaube ich, sind es Tagespauschale, wenn du irgendwo unterschreiben kannst.
Wo sich alle immer gegenseitig eintragen.
Ja, das eigentlich nicht, also das glaube ich nicht. Ich glaube, der
unterschreiben hieß es mal.
Kann es sein. Aber jetzt,
gut,
da steht eigentlich immer daneben und so. Aber das könnte man auch mal digitalisieren, das wäre vielleicht auch einfacher. Und das ist so der Zustand. So kann man jetzt sagen, ist überbezahlt oder nicht. Ich glaube, das größte Problem ist ein anderes. Und das habe ich auch mehrmals angesprochen. Es gibt noch so einen zweiten Topf Geld, das sind 4.500 Euro pro Monat, die man für Spesen kriegt.
Ah, ja.
Und dieses Geld sollte man für XYZ ausgeben, also Computer, keine Ahnung, was, irgendwelche Werbeagenturen oder was weiß ich. Aber es wird nicht wirklich überprüft. Und
also das ob geht du dafür jetzt im Ritter Butzke die Nächte durchmachst oder dir eine kluge...
Genau, es gab Momente, hatte ich glaube ich 100
Mitarbeiterin anstellst.
Hatte ich 100.000 Euro auf diesem Konto, weil ich es halt am Anfang nicht ausgegeben habe. Dann habe ich nach und nach...
Du Anfänger!
Ja, genau. Und dann habe ich halt nach und nach irgendwie gelernt, wie man das sozusagen auch rechtmäßig ausgeben kann.
Ja.
Und ich lasse mein Konto, das machen auch einige andere Auditen extern von, von einer Prüferin.
Ja.
Aber es musst du halt nicht machen. Ne? Und das heißt, das sorgt dann dafür, dass manche Abgeordnete das schon als Teil ihres Einkommens erachten. Und es ist natürlich steuerfrei, ist sehr angenehm.
Klar.
So, und eigentlich, also dann hört man schon, das muss ich einfach sagen, Leute, die sagen, ja, ist so ärgerlich, dass ich von meinem eigenen Einkommen mir ein Büro mieten muss in zu Hause sozusagen. Ja? Ich sag, nee, das ist nicht dein Einkommen, das ist dein Spesenkonto und dafür ist es da. So, das ist eine Problematik, aber das ist auch ein bisschen unfair, weil die Mehrheit des Parlaments es schon mehrmals versucht hat zu ändern, genauso wie auch den Sitz in Straßburg abzuschaffen. Aber dann gibt es halt so Machtstrukturen, die dann dafür sorgen, dass das dann doch nicht passiert.
Okay, drittes Stereotyp oder Vorurteil durch dieses Einstimmigkeitsprinzip ist die EU permanent erpressbar, Stichwort Orbán, Ukraine. Es gibt viele dieser Fälle und dadurch kommen immer nur so komische Entscheidungen zustande, weil man irgendwelchen Quertreibern entgegenkommen muss und eigentlich diktieren genau diese Quertreiber, treiben die Herde vor sich her.
Genau, ich würde sagen, 80% der Gesetzgebung funktioniert sehr gut und ich hatte ja auch beschrieben, was eigentlich sozusagen einzelne Abgeordnete alles erreichen können, ist auch anders als im Bundestag, wo eigentlich nur die Fraktionsvorsitzenden, glaube ich, irgendwie was entscheiden, wenn ich das richtig mitkriege. Also das ist schon cool, aber die 20% sind halt wichtig und sind auch oft die eben politisch kontroversesten Themen. Also und das ist, glaube ich, etwas, was uns wirklich dann auch schaden kann. Ja? Also Migration, Asyl ist ein gutes Beispiel gewesen.
Klar.
Seit 2015 lag das auf der Halde. Wir haben es jetzt 2024 geschafft, das abzustimmen. Das ist zu lang. Das delegitimiert den Prozess an sich, wenn du das, egal ob das jetzt ein bisschen mehr sozusagen links oder rechts ist, so, aber einfach der Prozess muss funktionieren. Und dadurch, dass es keine Deadlines gibt und so, ist das eben problematisch. Und ja, klar, es gibt immer wieder Fälle, wo wir nicht das erreichen können, was wir wollen, weil Orbán blockt und weil ja vielleicht andere irgendwo da mit ihrem Veto sitzen und winken.
So, jetzt ganz zum Schluss. Ich habe es ja schon gesagt und ich mache auch überhaupt kein Geheimnis daraus. Ich werde Damian und Volt wählen in dieser Europawahl, weil ich auch finde, du bist so ein bisschen das, wovon Deutschland schon ganz lange träumt und nicht hinkriegt, diese Limettengeschichte. Also auf der einen Seite klar grün und so, ne, alles was wichtig ist, Lebensgrundlagen zu sichern und zu erhalten. Auf der anderen Seite aber auch so ein gewisser Pragmatismus. Also ich finde, es gibt ja einen ganz positiven liberalen Ansatz, der sich jetzt nicht immer in einer speziellen Partei oder Person niederschlägt, aber liberal und grün finde ich zusammen einfach eine richtig gute Kombination und also mach mir mein Image nicht kaputt, das habe ich so in etwa von dir und ich finde das gerade für Europa eigentlich ganz angenehm. Wie ist das, wenn Marie-Agnes Strack-Zimmermann jetzt für die FDP da rein, also wechselst du dann die Fraktion, weil du total auf die stehst?
Also was mir erstmal wichtig ist, ist, wenn man die FDP wählen möchte, dann sollte man sich das Wahlverhalten der FDP über die letzten 5 Jahre anschauen. Das wird sich auch über die nächsten 5 Jahre mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann
erzählen.
Nein, aber ich finde, also weißt du, dieser Personenkult, ich höre immer mehr Leute, die sagen, ich wähle Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Yeah. Das stimmt ja nicht, ich wähle die FDP. Ne? Und dann ist eine der Leute, die im Europäischen Parlament da sitzen wird und wahrscheinlich auch hoffentlich gute Arbeit machen wird in der Verteidigungspolitik, ist dann Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Aber wenn einem sozusagen das Verbrenner aus und solche Sachen wichtig sind, dann sollte man halt darüber nachdenken, was man mit seiner Stimme anfängt. So. Ich würde mich persönlich als, und das ist ja okay, man kann ja FDP wählen, wenn man das möchte, aber man muss halt wissen, warum man FDP wählt und nicht wegen einem Gesicht, sondern wegen den Dingen, die dann abgestimmt werden.
Also du bleibst in der grünen Fraktion?
Nee, ich werde wieder verhandeln mit den Grünen und den Liberalen. Okay. Wir maximieren eindeutig nach Wahlversprechen.
Super.
Und das werde ich ja dann zusammentun mit den Abgeordneten, die wir wählen aus anderen Ländern für Volt. Ja, also
es ist offen.
Genau, das ist komplett.
Könnten auch die Sozialdemokraten werden.
Naja, das ist halt nicht unser. Also okay. Das Problem also ist, sozialdemokratische und konservative Fraktionen sind einfach so sehr altbacken. Mm. Und das ist nicht so unsere Welt. Da sind auch weirde Leute drin. In Dänemark bei den Sozialdemokraten. Ja, also lange war ja noch Fico aus der Slowakei bei den Sozialdemokraten drin. Orban war super lange noch bei den Konservativen drin. Da sind einfach wirklich auch weirde nationale Parteien drin. Mm. Also bei den Grünen oder Liberalen würde ich mich da eindeutig wohler fühlen. Da sind
die beiden modernsten.
Ja, also bei den Liberalen muss man ehrlich sagen, da sind auch ganz schön weirde Parteien auch drin. Mhm. Als zum Beispiel eine aus den Niederlanden, die jetzt eigentlich mit Gert Wilders vielleicht regieren möchte und so.
Ach, diese Abspaltung von der Rütte-Partei.
Genau, Rütte, also ja, ja, Rüttes Partei, nicht seine Abspaltung, sondern wirklich seine
Partei. Ach so, die Partei, okay,
ja, ist klar. Genau, ja. Ja. Das ist natürlich irgendwie uncool. Da sind, aber ja genau, bei den Grünen hast du halt so mehr so Protestmenschen auch. Also aus den, zum Beispiel die französischen Grünen sind auch schon ganz schön weird. aber genau, also muss man einfach ein bisschen schauen. Bei beiden gibt es, glaube ich, Pros und Cons und für mich wäre es einfach nur relevant, dass wir sozusagen wieder gute Arbeit machen können für die nächsten 5 Jahre.
Willst du die gleichen Ausschüsse wieder? Weil du da jetzt.
Das ist eine gute Frage. Also wenn wir jetzt mehrere Leute kriegen, dann müssen wir halt auch mal schauen, wer macht denn welchen Ausschuss und welche Rolle werde ich dann sozusagen übernehmen. Mir haben die Ausschüsse krass Spaß gemacht und ich kann mir eigentlich kaum vorstellen.
Du hast viel gearbeitet,
ja,
oder?
Das war schon viel.
Das klingt nach irre viel Arbeit, was du da alles so erzählst.
Es war extrem viel Arbeit, aber Arbeitsmigration finde ich spannend. Ich finde Haushaltspolitik extrem interessant. Ich finde es natürlich super spannend, darüber nachzudenken, wie die Zukunft Europas aussieht im Verfassungsausschuss und diese jungen und coolen Unternehmen, die ich treffen konnte beim industriepolitischen Ausschuss. Ja. Also das ist einfach alles richtig geil gewesen und es ist auch diese Vielfalt, die diesen Job so spannend macht. Ja? Also deswegen. Schwierige Frage.
Gut, dann lassen wir das nochmal offen. Du hast jetzt klassischer Elevator-Pitch, 30 Sekunden Zeit, 3 Gründe zu nennen, warum ich unbedingt Volt wählen soll.
Wenn dir es wichtig ist, dass alle Parteien wieder über die Zukunft Europas nachdenken und Europa weiterentwickeln, eine positive, eine mutige Vision davon entwickeln, wo es hingehen soll, dann wähle Volt. Das ist für mich die Hauptmessage.
Du hast, wenn ich das irgendwo mal richtig gelesen habe, gesagt, nach 2 Legislaturperioden ist Schluss.
Das steht uns bei uns in den Statuten und ich hatte ja vorhin schon ein bisschen erklärt, was ich mit Professional Deformation also ich glaube, ich habe nur ein Leben. 10 Jahre meines Lebens sind wahrscheinlich mehr als ein Zehntel.
What a waste. Ich meine, dann hast du es richtig drauf und dann lässt du es sein.
Ich hoffe, da, bis dahin habe ich dann sozusagen die ganzen Leute, die wir jetzt ins Europäische Parlament wählen.
Die Talente.
Talente, die sind ja auch cool und dann kann ich denen, also dann haben die auch genauso viel gelernt, wie ich jetzt gelernt habe und dann plus noch, dass ich ihnen vielleicht ein bisschen was beigebracht habe. Ich weiß nicht, was mit meinem Leben passiert in 5 Jahren, aber die Vorstellung, dass ich nochmal 5 Jahre, also sozusagen 15 Jahre meines Lebens in Brüssel und Straßburg abhänge.
Also ich wäre auch 50.
Ja, und ich
wäre. Dann war's das.
Ja.
Kann ich dir erzählen.
Ich hoffe nicht, aber ich habe ja auch Bock noch irgendwie, keine Ahnung, andere Sachen zu machen und noch viel rauszufinden, was aus dem Leben noch sich rausquetschen lässt.
Aber immerhin 10 Jahre deines jungen Lebens hast du dann, ich muss mal eben kurz rechnen, 2029, hast du dann der Politik geschenkt, geopfert, was auch immer. Ich bin dir wirklich dankbar dafür, weil das ist ja das mit der repräsentativen Demokratie. Du erledigst Dinge für mich. Du bist quasi mein politischer, gesellschaftlicher Dienstleister. Ich schicke dich mit so mehr oder weniger präzisen Auftrag da los nach Brüssel.
Ja.
So, ja, das ist ein bisschen, ich vergleiche das immer mit Müllabfuhr, ja. Die kommen hier jeden Morgen um 7 in den Hof gerumpelt und holen diesen ganzen Scheiß aus diesen ganzen verschiedenen Tonnen ab und ich bin denen extrem dankbar, dass es jemand macht und Politik ist so ähnlich. Du machst halt so Dinge, davon sehe ich nicht viel, aber du sorgst dafür, dass es funktioniert. Ich finde, das wird viel zu wenig gefeiert.
Ich stimme dir dazu.
Musst du jetzt.
Ja, aber ich würde auch sagen, dass man, das ist vielleicht auch mein, sozusagen aus dem ganzen Rede, mein Aufruf an alle deine Hörerinnen und Hörer.
Ja, ja, ja.
Lass es nicht einfach nur an dir vorbeiziehen.
Nein, nein, völlig richtig. Aber man muss sich das erstmal klar machen, dass man ja auch einer von diesen Dienstleistern sein kann.
Ja, und zum Beispiel also eine Parteimitgliedschaft, also sich jetzt irgendwo einfach bei einer normalen pro-demokratischen, pro-europäischen Partei anzumelden, das kostet wirklich nicht viel Aufwand. Ja, einfach mal googeln, meine lokale Stadt, plus den Parteinamen und einfach mal sagen, ich habe Bock zum nächsten Meeting dazu zu kommen. Und dann muss man auch nicht aktiv sein, wenn man es nicht möchte, kann es aber sein. Aber das ist irgendwie das Minimum, finde ich, was wir über Wählen hinaus auf jeden Fall alle irgendwie machen sollten, weil das, ich würde es nicht sagen, wenn alles gut laufen würde, aber Fakt ist, das nächste Europäische Parlament wird sehr viel rechter. Fakt
das ist, weiß man jetzt.
Das weißt du jetzt schon. Mhm. Fakt ist, wir können jetzt noch viel tun, deswegen auf jeden Fall wählen gehen und so.
Absolut.
Und Leute mitnehmen zum Wählen. Aber Fakt ist, dass die Trajektorie der Geschichte derzeit richtig schlecht aussieht. Und das ist natürlich beim Mutmach-Podcast, muss man einmal gesagt haben und dann Mut draus machen. Und der Mut ist, man kann viel bewegen. Man kann irgendwie auf eine geile Zukunft hinarbeiten, aber man muss es halt auch machen. Und das liegt bei uns und bei allen, die jetzt zuhören.
Ist ein bisschen wie Bayer Leverkusen. Wir sind schon in der Verlängerung, wir sind schon in der 93. Minute. Du machst zum Schluss nochmal so ein sicheres Tor. Super, ganz herzlichen Dank,
oder Damian wie bei Böselager.
Frankfurt. Du warst, das habe ich jetzt noch vergessen. Du bist jetzt bislang einer gewesen für Volt. Habt ihr schon so ungefähr ein Gespür dafür, wie es jetzt ausgeht?
Also ich glaube,
seid ihr in Umfragen drin?
Genau, ich würde immer sagen, dass Beschreiben des Spielfelds obliegt den Kommentatoren. Mhm. Meine Aufgabe ist dafür zu sorgen, möglichst viele Tore zu schießen.
Jawohl, Herr Steinmeier.
Ja, und ich glaube, es ist wichtig, also wenn ich realistisch geplant hätte, als wir zu dritt waren, dass wir eine Person ins Europäische Parlament setzen, dann hätte ich das nicht gegründet. Ja, das ist keine realistische Chance. So.
Klar.
Und ich glaube, wichtig ist, dass wir träumen und dass wir das Maximum rausholen. Ich glaube, die Parteien hier in Deutschland sind die Ampel teilweise nicht sehr beliebt, Merz teilweise nicht so beliebt. Ich glaube, wir haben hier ein Riesenpotenzial. Kommen wir da dran? Mal schauen. Ich werde mich reinhängen.
Ja.
In den anderen Ländern, also in den Niederlanden sitzen wir bei 5%. Das heißt, da erwarten wir ungefähr 2. Mhm. Dann gibt es ganz viele Wildcards wie Spanien, Italien, Frankreich, Rumänien, Bulgarien, Portugal. Also gibt es viele
also
Länder.
Also von 2-3 bis über 10 ist alles denkbar.
Das ist so, ja.
Halleluja.
Schauen wir mal.
Ganz herzlichen Dank, Damian Böselager, unser Mann für Volt in Europa. Schön, dass du da warst.
Danke fürs Gespräch.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Podcast von Funke.